Hallo und herzlich willkommen zum Spielboxcast Ausgabe 34. Mein Name ist Manuel Fritsch, bei mir Stefan Duksch. Wie immer, schönen guten Morgen und schönen guten Tag und schönen guten Abend. So, für dich extra.
Dankeschön. Alle, Grüße an alle und moin aus Bielefeld. Hallo Manuel.
Wir sind wieder zusammen hier in Spielboxcast Ausgabe 34, um über ein paar News zu sprechen. Und diesmal haben wir nicht nur zwei Interviews, sondern ein Spiel doch Dortmund Special. Du warst als Carla Kolumna, die rasende Reporterin, unterwegs auf der Messe und hast ganz viele O-Töne eingesammelt, wie wir so schön im Journalismus sagen. Also Kurzinterviews mit vier verschiedenen Themenblöcken. Das ist heute unser Schwerpunkt. Deswegen kurze News, dann ganz viel live vor Ort Berichterstattung von der Spiel doch in Dortmund und natürlich wie immer ein Blick aufs aktuelle Heft und eine Rückschau. So, Stefan, bevor wir zu deinem großen Ausflug kommen, müssen wir noch ein paar News abhandeln. Wir sind ja schließlich auch ein journalistischer, wir haben ja einen journalistischen Auftrag, deswegen müssen wir natürlich auch über die Neuheiten berichten. Redaktionsschluss ist der 27.04.12 Uhr und zu dem Zeitpunkt sind die Ausstellungsflächen der Spiel komplett ausverkauft. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie eine weitere Halle geöffnet haben und jetzt kam die Meldung, dass man, wenn man jetzt gerade eben einen neuen Verlag gegründet hat, gar keinen Platz mehr dort finden würde.
Ist spannend. Also bis zum 30. April ist ja die offizielle Anmeldefrist, aber es ist der Messe auch wie schon im vergangenen Jahr gelungen, offensichtlich alle Flächen komplett zu verkaufen. Da gibt es immer noch Verschiebungen und wenn man auf der Warteliste ist, hat man ja, das haben wir auch immer gelernt, da kann man vielleicht nochmal reinrutschen, aber selbst wenn die Messe jetzt knackevoll ist mit 8 Hallen, ist die Ausstellungsfläche jetzt schon ausverkauft. Wir sollten vielleicht denjenigen, die das hören, die gerade Panik bekommen, sagen, es geht um die Ausstellungsfläche, es geht nicht um die Tickets. Der Vorverkauf wird erst später eröffnet, das wird später im Jahr sein. Da musste man sich dann allerdings im letzten Jahr auch sputen, obwohl es im letzten Jahr gab es ja durch die neue Halle nochmal ungefähr 5.000 Zuschauer mehr, die rein konnten oder Besucher mehr pro Tag. Und es war letztes Jahr ja auch an allen Tagen für die Besucher ausverkauft. Das heißt also, es gibt wesentlich mehr zu sehen, aber auch, man sollte sich im Vorfeld auch in diesem Jahr wieder darum kümmern, dass man seine Eintrittskarte kriegt. Das wird bis zum Sommer dauern, aber es ist klar, die Messe ist wieder pickepacke voll und jetzt stößt sie so langsam an Grenzen dort.
Ja, groß viel Hallen zum Wachstum gibt es dann nicht mehr, nachdem man diese Halle da schon dazugenommen hat. Aber das Commitment wurde ja auch an Essen langjährig gegeben. Vielleicht ist dann auch irgendwann mal gut mit dem Wachstum. Ne? Muss ja nicht immer größer werden.
Ja, wann wollen wir es alles schaffen? Also dann würden wir Spieler, die an allen Tagen da rumlaufen, ich meine, den Luxus muss man sich zeitlich und finanziell natürlich auch leisten können. Aber dann muss man natürlich fragen, braucht man dann noch einen zusätzlichen Messetag? Und dann kriegen spätestens die Aussteller und alle anderen Beteiligten von der Kalkulation auch irgendwann mal die Krise. Also es ist keine einfache Sache, aber sagen wir es einfach so, das Angebot ist groß und es wird noch größer und da kann man sich erstmal drüber freuen.
Genau. Freuen kann sich auch Roxley Games, die mit Brass Pittsburgh auf Gamefound einen weiteren Rekord gebrochen haben, zumindest für die Brass Pittsburgh Geschichte oder für die Brass Serie. Ein großer, großer Erfolg. Ein bisschen ein Erfolg mit Ansage, nachdem Brass Birmingham ja immer noch auch auf Platz 1 der Boardgame Geek Charts steht und dort auch wohlverdient ist Brass Pittsburgh jetzt der Nachfolger, der geplant ist. Ein neues Spiel in der Brass-Serie und auf Gamefound ist dieses Projekt, jetzt dieses Crowdfunding-Projekt abgeschlossen worden. Wir haben ja noch ein bisschen darüber gespaßt, dass das auch wieder so eine Kampagne ist, die nie aufhört, weil immer noch ein Plätscher dazukommt. Jetzt tatsächlich zum Zeitpunkt ist es endlich abgeschlossen und sie haben 9 Millionen US-Dollar eingesammelt für das neue Brass-Spiel, auf das ich mich persönlich ja sehr, sehr, sehr freue. Ich bin gespannt, ob mein absolutes Lieblingsspiel noch getoppt werden kann oder ob man dann davor sitzt und denkt, naja, hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ich werde es rausfinden. Ich bin natürlich auch ein Plätscher, beziehungsweise haben mir Freunde tatsächlich diesen Plätsch geschenkt als großer Brass-Fan. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Und natürlich werdet ihr es hier erfahren, sobald dieses Ding bei mir ankommt.
Was spannend an diesen Sachen ist mit dem Crowdfunding ist, dass es immer wieder so ist, dass man sagt, ja, dann gibt es ja noch einen Late-Pledge, dann kann man später nochmal kaufen und dann gibt es vielleicht nochmal eine Auflage, die ist vielleicht nicht so schön, aber dann gibt es eine Volksauflage, die kommt dann noch in die Läden, dann kann man es nochmal nachkaufen. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt müssen wir gerade gucken, 37.000 Menschen Geld reingesteckt haben in dieses Spiel. Macht es dann danach überhaupt noch Sinn, das in einer anderen Version aufzulegen, damit man es noch bekommen kann? Und jetzt ist schon wieder dieser FOMO-Aspekt unterwegs, dass man da vielleicht dann doch nicht drankommt, weil Brass ist natürlich ein Knaller. Ich mag auch das andere Spiel. Also es gibt ja mehrere Vorläufer von Brass. Nach dem ersten Spiel, was Martin Wallace selber rausgebracht hatte, gibt es ja jetzt Brass Pittsburgh. Bei Gamefound, dann haben wir in Lancashire und Birmingham, haben wir beide. Birmingham hast du schon erwähnt. Und auch als Nicht-Komplettist möchte ich es gerne haben, weil die Spiele einfach klasse sind. Also von daher bin ich mal gespannt, ob man auch als jemand, der nicht beschenkt worden ist, wie du, dann noch drankommen kann an das Spiel. Aber das werden wir sehen. Die Veröffentlichung ist ja erst für 2027 geplant.
Ja, und traditionell, ich gehe auch mal davon aus, ich habe es jetzt nicht offiziell, aber die Brass-Projekte waren ja auch dann alle in der Neuauflage bei der Spieleoffensive für denn die deutsche Version. Da gehe ich mal schwer von aus, dass Roxley Game da die Partnerschaft weiterführen wird, dass man dann dort auch die deutsche Version kriegen wird. Und dann ist ja auch das Risiko minimiert, wenn man dort dann auch wieder sozusagen Bäcker für die zweite Runde hat und Plätscher, die dann die deutsche Version sich dort, bei Spieleoffensive. Also man kann Geduld haben, das ist dann ja nicht mehr ganz so großer Abstand. Und wie du schon gesagt hast, ist noch lange hin. Wir dürfen gespannt sein. So, dann gibt es weitere Preisträger. Ist ja auch eine beliebte Rubrik hier bei uns in den News. Die ATAS wurden verliehen. Das ist der American Tabletop Award. Und da haben auch sehr viele Sachen gewonnen, die jetzt bei uns gerade aktuell sind. Aber es sind auch Sachen dabei, die bei uns noch nicht verfügbar sind und erst kommen werden.
Zum Beispiel das Kinderspiel, wie ich sage, da heißt es bei Netto Awards heißt es Early Gamers, das kenne ich noch nicht, Magical Athlete, scheint auch, auch ein Wettrennen zu sein, sehr interessante Zeichnung, irgendwelche Tiere und Würfel rasen oft von einer Seite des Spiel, des Kartons zur anderen Seite, Spiel von Richard Garfield unter anderem und Takashi Ishida. Und das ist der Gewinner bei diesem Award, der übrigens ebenso wie viele andere, zum Beispiel in Deutschland, auch von einer Jury, also von einem Komitee gemeinsam verabschiedet wird. Das ist also kein Publikumsvoting, sondern es geht um Experten, die das entschieden haben, dass zum Beispiel Magic Athlete das Kinderspiel da drüben ist.
Oder Early Gamers. Also
oder Early
nicht unbedingt
Gamers.
Kinder, aber halt eher jüngere Zielgruppe oder wenig Spieler. Wenn du es noch nicht weißt, schätz mal, wie die Version auf Deutsch heißen wird.
Jetzt, wenn ich es übersetze, der magische Agnet. Nein,
kann nicht. Könnte man denken. Ich gebe dir mal, nein, da wirst du nie drauf kommen.
Wahrscheinlich.
Wir haben das in Nürnberg nämlich schon gesehen. Asmodee hat sich diesen Titel gesichert und hat dann dort auch schon den deutschen Namen bekannt gegeben. Und ich liebe ihn jetzt schon. Das Spiel wird bei uns tatsächlich heißen, halt dich fest, du bist darauf nicht vorbereitet.
Ich sitze.
Turbo Flitzpiepen 2000.
Ja, da muss man drauf kommen.
Nein.
Und das ist eine gelungene Übersetzung, ja.
Das ist eine Entscheidung, sage ich mal. Warum heißt unser Podcast nicht so? Turbo Flitzbeben 2000 wäre auch ein guter Name für dieses Podcast-Projekt gewesen. Jetzt haben sie uns den weggenommen, den Namen.
Ja, was wollen wir machen? Dann machen wir ja 2026.
Oder 3000.
Ja, oder so.
Genau, denn Casual Games, also das Casual übersetzt das Einsteiger-, Anfängerspiel, also nicht für unbedingt eine jüngere Zielgruppe, sondern eben für Gelegenheitsspieler, das ist, glaube ich, die Übersetzung, ist Hot Streak, auch bei CMYK, genauso wie Magical Athlete da erschienen ist, bei uns bei Strohmann, den wir letzte Folge ja bei uns im Gespräch hatten. Und Hot Streak, eigentlich ein sehr ähnliches Thema, nämlich witzige Figuren machen ein Wettrennen. Finde ich interessant, dass diese beiden Spiele da parallel gleichzeitig auf der Liste sind. Hotstreak bezaubert vor allem eben auch durch seine Ästhetik, weil diese großen Maskottchen, die dort im Mittelpunkt des Wettrennens stehen, das ist eine große Tradition in den USA bei Baseball-Games und Football-Games und so, die sind hier wirklich sehr, sehr liebevoll umgesetzt. Kostet ein bisschen mehr, hatten wir ja auch drüber gesprochen, aber ist wirklich ein Hingucker und gerade für Casual-Gamer absolut eine Empfehlung. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, kleiner Tipp, ist auch gerade im aktuellen Podcast, der auf der Spiel doch aufgezeichnet worden ist von den Jury-Kollegen und Kolleginnen. Da kam das Spiel auch im Gespräch vor, in der Diskussion.
Und eine weitere wichtige Information von der Messe in Dortmund. Ich war dann auch mal am Stand, hab mal nachgefragt. Also das Spiel ist beim Verlag so gut wie ausverkauft. Wer also jetzt noch Appetit bekommt durch diverse Podcasts oder Erwähnungen, der sollte bei seinem Händler mal schnell gucken, ob er noch ein Exemplar bekommt, weil dann wird es wieder ein bisschen dauern, bis die nächste Auflage da ist. Also wer unbedingt was braucht, sollte sich mal sputen.
Ja, dann der nächste Gewinner ist The Lord of the Rings, also Herr der Ringe, Fate of the Fellowship, bei uns das Schicksal der Gemeinschaft, sehr schwer tragender Titel. Von Matt Leacock, ein Spiel aus der Pandemie-Serie, aber kein Pandemic-Spiel per se, hat aber viele Elemente davon, hat hier den Strategy Games Award gewonnen und nicht den Complex Games Award, was ich eher gedacht hätte. Das hat sich ein anderes Spiel geholt, nämlich Molly House von Cole Worley. Und ein paar anderen. Also das hat mich überrascht, dass sie es nur in Anführungszeichen als Strategiespiel, also bei, im weitesten Sinne vielleicht vergleichbar mit gehobenem Kennerspiel oder so auszeichnen und nicht mit dem Complex Games. Denn meiner Erfahrung nach ist es schon ein Knaller, also ein absolutes Brett, was die Regelkomplexität und so angeht.
So ist es. Und man gewinnt es nicht im Vorbeigehen. Das Spiel kann eine ganze Menge. Also da fühlt man sich schon als armer Hobbit, der da unterwegs ist und da richtig Dampf kriegt von den ganzen Nazgul, die da rumflattern und den anderen. Und das muss man schon mit einer geübten Runde spielen, dass man da gut durchkommt. Vor allem ist es ja so, dass das Spiel extrem variabel ist und dass dann sich die Parameter für die nächste Partie, für das nächste Kapitel ändern. Völlig andere Aufgaben. Man muss den Plan sich anders anschauen. Und das ist ja gerade die große Stärke von dieser Version. Und deswegen macht es das so spannend und immer wieder neu spielbar. Aber ja, offensichtlich wollte man mit Molly House noch ein anderes Spiel als komplexes Spiel auszeichnen. Und dieses Spiel wird, ich habe mal eben nachgeschaut, im Herbst wohl nach Deutschland kommen. Spielworks hat sich dem Ganzen angenommen und da läuft der Vertrieb dann über Asmodee. Ob es dann jetzt zur Messe in Essen da sein wird, werden wir mal sehen. Aber auch in Deutschland wird man auf Molly House dann nicht verzichten müssen.
Ganz genau. Fast alles Asmodee, fällt mir da gerade auf.
Ja.
Zumindest was den Vertrieb angeht. Also Glückwunsch an die Gewinner und Gewinnerinnen hier bei den American Tabletop Awards. Und wir hatten auch schon darüber berichtet, der Streit zwischen den YouTubern geht weiter. Wir hatten ja Jess Mahler und Rodney Smith. Da ging es um diesen Kanal Watch It Played. Haben wir in der letzten Folge ein bisschen vorgestellt. Da gab es eine schwere Anklage von der einen zur anderen Seite, dass die Zahlen der YouTube-Videos zwar nicht manipuliert sind, aber eben den Werbekunden als zu gut verkauft werden. Also die Werbekunden in diesen Videos haben nach Pay-per-View sozusagen bezahlt, also nach den Zuschauerzahlen. Und dann hat dieser eine YouTuber, der da mitgearbeitet hat, gesagt, er kann damit nicht mehr mitgehen und hat diese Statistik veröffentlicht, wo dann klar wurde, innerhalb der ersten ein, zwei Minuten springen eigentlich 90% der Zusehenden ab. Und die Werbekunden zahlen aber trotzdem den vollen Preis. Das ging natürlich nicht einfach so spurlos jetzt vorbei, dieser Streit, sondern da gibt es jetzt wirklich auch eine Anklage. Also der ganze Fall geht vor Gericht und die Verteidigung oder der Verteidigende sagt auch, dass diese Zahlen aus dem Kontext gerissen worden sind und so weiter. Wir haben euch den Link natürlich auch auf der Seite, dann könnt ihr da nochmal genauer nachlesen. Wir wollen jetzt nicht in die juristischen Details reingehen, aber da steht jetzt ein bisschen der Streitfall vor Gericht. Dass da eben halt auch gesagt wurde, dass diese eine Statistik, die dort gezeigt wurde, nicht der Realität entspricht, sondern das nur ein Sonderfall war, wo halt besonders viele früh abgesprungen sind. Und es wird auch so ein bisschen unterstellt, dass das gemacht wird, um den Ruf dieses YouTubers, also des Angeklagten, absichtlich zu ruinieren, weil da wohl auch noch ein anderer Streit mitgemischt hat. Also wie so oft, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Und was die Gerichte da jetzt klären, wird, ja, müssen wir abwarten.
Aber es zeigt auch nochmal, was für ein Geschäft das Ganze geworden ist. Wir müssen hier von einem Geschäft reden. Es gibt wenige Menschen, die davon leben können, über Brettspiele zu berichten, hauptberuflich und damit so viel Geld zu erzielen, dass sie davon leben können. Und Jess Mahler hat ganz klar in seiner Schriftart verbreiten lassen, dass das ihn gerade an seine Existenz geht, weil er hat keine Werbekunden mehr, konnte keine neuen Verträge abschließen. Sein Geschäft liegt am Boden, nachdem Rodney Smith diese Daten dort veröffentlicht hat, die er angeblich nicht veröffentlichen durfte. Mhm. Und das wird auf allen Ebenen gespielt, bis hin zur Mutter von Jess Mahler, die mit Rodney Smith gesprochen hat und gesagt, willst du meinen Sohn ruinieren? Und Rodney hat dann gesagt, er müsse das einfach tun, er sei dieser Wahrheit verpflichtet und müsse es rausgeben. Ja, und jetzt trifft man sich, ob man das sich vor Gericht trifft, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall ist diese Klageschrift ist rausgegangen und wir haben da die Informationen im Wesentlichen von der Seite von Eric Martin, der dann nochmal nachgefragt hat bei Rodney Smith und der wollte das erstmal nicht weiter kommentieren, was er damit machen will. Ihm ist offensichtlich diese Klage noch nicht genau zugestellt worden. Er sagt aber nur, er werde sich verteidigen, weil er steht zu dem, was er gesagt hat. Also Fortsetzung folgt.
Ja, dann hatten wir in der letzten Folge auch über die Concordia Special Edition in den News gesprochen. Du warst jetzt ja in Dortmund und hast dich mit den Leuten und mit den Menschen und den MacherInnen von dem PD-Verlag auch unter anderem darüber unterhalten. Was genau waren denn eure Themen? Und das können wir uns ja dann gleich anhören.
Ja, es ging natürlich erstmal um den PD-Verlag allgemein. PD, Peter Dörsam. Ich hatte ihn zusammen mit seiner Geschäftsführerin Claudia Barmbold im Gespräch und wir haben gesprochen über das aktuelle Spiel, was momentan auf dem Markt ist, Ameisen von Amira. Wir haben gesprochen über das, wie das halt so ankommt, wenn da ein Shitstorm über ein Spiel hereinbricht, das noch gar nicht publiziert ist. Und die Macher von Concordia, die ursprünglichen Macher, die sitzen ja in Deutschland und die sitzen da mit Herzblut dran und wie man sich da so fühlt, das werden die beiden gleich erzählen. Man hat zum Beispiel auch Mark Gertz hat man auch getroffen auf der Messe, der saß an einer Version von Concordia mit einem Prototypen an Stand und testete das alles und das ist natürlich so eine Sache, die da passiert ist. Das ist sehr unangenehm und der Verlag selber hat da ja effektiv nichts zu beigetragen. Im Gegenteil, man hat versucht sogar zu verhindern, dass da Grafik, von KI gestaltete Grafik, eingesetzt wird. Das wird man erklären. Das ist alles vertraglich besprochen. Also da haben wir drüber geredet. Aber wir haben auch noch einen Blick nach vorne gemacht, denn es ist einiges im Anmarsch bei PD noch im Laufe dieses Jahres mit einem sehr, sehr komplexen Spiel dann auch für Essen. Und was man mir da in Dortmund erzählt hat am Wochenende, das können wir uns jetzt mal anhören. Viel Spaß. Wir haben weitere Gäste auf der Spiel doch hier bei uns in Dortmund. Es ist richtig schön voll am Samstag und eben deswegen sind wir jetzt in eine ruhige Ecke gegangen, habe ich die beiden Zuständigen vom PD-Verlag mal weggefischt am Stand, weil da war auch richtig was los, da waren alle Tische voll besetzt. Wir sprechen mit der Geschäftsführerin Claudia Barmbold und wir sprechen mit dem Inhaber Peter Dörsam. Hallo ihr beiden erstmal.
Hallo.
Hallo.
Wir wollen so horchen, wie es euch so ergeht, was ihr so an Neuheiten hier präsentiert und natürlich, weil wir neugierig sind im Podcast, auch was in diesem Jahr so ansteht. Da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Ihr seid momentan sehr viel im Segment der Lokalisierungen unterwegs, habt da auch einige komplexe Brocken am Start. Momentan ganz neu, die Ameisen von Amira sind unterwegs. Die sind jetzt seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen da. Das sieht so nett aus. Früher gab es auch die Ratten von Vista, das sind so nette Themen und so nette Figürchen sind auf dem Plan. Wir reden hier aber durchaus von einem anspruchsvollen Spiel, Claudia.
Genau, das ist richtig. Die Ameisen von Amira sind etwas einfacher als die Ratten von Vista vom Spielen her, sind aber beides eher im gehobenen Kennerbereich und lassen sich beide sehr, sehr schön spielen. Die sind beide von den gleichen Grafikern, deswegen sehen die sich optisch sehr ähnlich, sind spielerisch, aber sehr unterschiedlich.
Auch beides Lokalisierung von Cranio Creations, von dem Originalgeschichten. Um was geht es denn bei den Ameisen von Amira nochmal? Was macht man da?
Ja, man entwickelt seine Ameisenkolonie und muss das eben erfolgreich hinkriegen. Und da fängt man tatsächlich an, von den Larven an bis zum Ameisenstadium erstmal die Schritte durchzugehen und dann sie in verschiedenen Funktionen im Spiel einzusetzen. Ist aber auch sehr schön in sich miteinander verwoben, die verschiedenen Mechanismen, sodass da am Ende wirklich ein sehr schönes, aber also sehr schön spielerisches, aber auch schön gestaltetes Strategiespiel rausgekommen ist.
Ich erinnere mich noch bei den Ratten von Vista und jetzt auch bei den Ameisen von Amira, man muss sich darauf einlassen, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich auch die Symbolik, es gibt sehr, sehr viele Symbole, man muss sie verstehen, man muss sie entsprechend anwenden können und dann geht's richtig rum. Wie sind die Rückmeldungen hier jetzt auch auf der Messe?
Bisher sehr positiv. Also die es gespielt haben, finden das alles sehr schlüssig von den Symbolen her. Einige kennen das natürlich von den Ratten schon. Es sind die gleichen Symbole, weil es ja auch die gleichen Grafiker sind. Insofern kommen die bisher, habe ich nur positive Rückmeldungen. Kommen alle gut mit klar.
Ja, es ist ein gewisser Aufwand, gar keine Frage. Man muss sich natürlich drauf einlassen. Und wer das jetzt, wem das dann zu viel Regeln sind, klar. Aber für das, was es bietet, ist es da, glaube ich, wirklich sehr schön und schlüssig gemacht.
Ihr habt bei PD-Verlag nicht nur leichtgängige Spiele, ihr habt auch Partyspiele. Green Team Wins ist ein heißes Thema seit Essen. Aber ihr habt aber auch sehr viele komplexe Spiele zuletzt rausgebracht. Immer wieder, immer neue Brocken. Wie kommt ihr an diese Themen dran? Was interessiert euch da besonders und wo ist da eure Nische? Ist das auch der Grund, dass ihr gesagt habt, ihr wollt jenseits der Sachen, mit denen der PD-Verlag groß geworden ist, die ja durchaus schon im Kennergespielbereich waren, wollt ihr da noch einen draufsetzen? Ist das so der Bereich, in dem ihr so ganz gezielt jetzt momentan unterwegs seid?
Also so gezielt ist wenig bei uns. Es ist mehr so, was sich ergibt. Also wir haben jetzt tatsächlich ja 3 Redakteure insgesamt, die alles große Fans sind von diesen sehr aufwendig schön gestalteten Spielen und die uns dann auch auf solche Spiele stoßen. Und dann gibt es durchaus Diskussionen, weil das geht dann ja auch wirklich um größere Projekte und ob man das so angeht. Aber die haben letztlich jetzt Galactic Cruise gefunden und auch bei Sweetlands, was jetzt kommt, da haben wir einen Hinweis bekommen von YouTubern, die mit denen wir schon was zusammen gemacht haben. Und wenn wir dann merken, das kommt bei uns so richtig gut an, dann passt es, denke ich, auch gut, dass wir es dann rausbringen. Also so, wenn es im Team wirklich der Eindruck ist, das ist echt ein sehr gutes Spiel.
Funktionieren die Spiele für sich auch im Umsatz oder ist man immer froh, wenn man mit Pictures, einem Spiel des Jahres, einen Longseller im Programm auf den ihr ja sehr intensiv pflegt, mit weiteren Neuheiten? Die sind ja auch sehr, sehr nachgefragt. Das ist wahrscheinlich eine große Programmstütze auch bei PD Verlag weiterhin, das Spiel.
Also generell ist es so, dass wenn wir Spiele selber rausbringen, ist es von der Marge her natürlich viel besser für uns, als wenn wir lokalisieren. Das ist so. Und Pictures, ohne Frage, mit Spiel des Jahres ist das natürlich ein Riesengewinn für einen kleinen Verlag. Keine Frage.
Und natürlich ist es eine Basis auch, wo man natürlich in die Zukunft ein Stück anders gucken kann, weil es einfach immer weiterläuft. Und wir tun auch relativ viel dafür, aber wenn man merkt, man erklärt es Leuten, die es noch gar nicht kennen und man sieht die Augen, die leuchten und es macht Spaß, dann ist es das allemal auch wert. Und für uns natürlich wirklich eben eine sehr, sehr solide Basis, dass man jetzt nicht von so einem einzelnen Projekt jetzt so viel abhängt, aber schon, wenn wir so ein Projekt machen, das ist immer auch die Basis, dass es sich rechnen soll oder auch möglichst was abwerfen soll. Es ist jetzt nicht so viel Enthusiasmus, ist jetzt auch nicht dazu sagen, ich weiß, es gibt jetzt ein riesen Minusgeschäft, wir machen das trotzdem. Also müsste man vielleicht die Community mit der englischen Version weiterhin auskommen.
Reden wir trotzdem noch einmal kurz über Picture selber. Ich habe jetzt drei Erweiterungen auf dem Stapel liegen gesehen. Verschiedensten Materialien gibt es da, es gibt insgesamt vier. Gibt es weitere Ideen? Werdet ihr das weiter pflegen? Man fragt sich ja immer noch, wie oft, mit welchen Materialien und mit welchen Tricks kann man Bilder darstellen? Habt ihr noch mehr auf der Pfanne? Kommt da noch was?
Also wir haben sehr, sehr viele Ideen. Gerade Christian und Daniela Stör, die haben unfassbar viele tolle Ideen. Also ich habe noch eine ganze Kiste voll mit Materialideen zu Hause liegen. Da wird es auf jeden Fall noch weitere Erweiterungen geben. Mit ganz viel Glück auch dieses Jahr schon eine.
Dann habt ihr ein weiteres Spiel eben angesprochen, Galactic Cruise, ein riesengroßer Karton, der bei euch im letzten Jahr dann auch auf der Messe in Essen aufgetaucht ist, den ihr lokalisiert habt. Da gibt es diverse Erweiterungen, die bei euch alle erscheinen. Da kann man teilweise schon sehen. Und es gab es da vor ein paar Tagen, gab es die Information, es gibt eine einfachere Version oder ein weiteres Spiel aus diesem Universum, sage ich mal, das soll heißen Excursions, soll 2027 rauskommen. Und es ist natürlich dann immer gleich die Frage an den Verlag, der das in Deutschland lokalisiert. Macht ihr das auch? Wird das bei euch kommen? Gibt es da schon Gespräche?
Konkrete Gespräche gibt es noch nicht. Wir sind aber sehr interessiert und generell hat der amerikanische Verlag schon gesagt, dass die das Gespräch mit uns suchen. Das Thema handelt darum, dass wir auf dem Planeten jetzt auch ankommen, auf die wir immer reisen. Es wird eine Art Kartenspiel sein, ein bisschen eigenes Tableau einer Rakete haben wir auch vor uns liegen. Aber generell ist es wohl ein sehr kartenbasiertes Spiel.
Also wer Galactic Cruise nicht kennt, ich habe ein Unternehmen, ich schicke Menschen auf Weltraumreisen, muss Raketen bauen, muss Werbung machen und dann fliegen die herum. Und dann ist das so ein kleiner Teil, wenn ich unterwegs bin bei Galactic Cruise, dass die Menschen dann für eine Exkursion mal aussteigen, auf einem Planeten unterwegs sind. Und das ist der Teil, der thematisch dann derjenige wird, der sein wird, der ausgebaut wird. Das heißt also, meine Reise auf einem Planeten wird genauer erklärt.
Ganz genau, so ist das.
Okay, dann sind wir gespannt. Es wird ein bisschen dauern. 2027 soll es auf Englisch kommen. Das heißt, da wird noch ein bisschen Wasser in den Rhein runterfließen.
Ja, eventuell können wir gleich beim Kickstarter dabei sein. Das war jetzt bei den Erweiterungen so bei Galactic Cruise, dass wir dann schon gleich übersetzen konnten für einen Kickstarter. Das muss man sehen, dass es dann auch zustande kommt und wie es möglich wird. Aber wenn das möglich ist, dann finden wir es auch gut, wenn es da gleich schon die Chance gibt dann für eine deutsche Übersetzung. Und dann könnte man von Anfang an dabei sein. Kann aber auch sein, dass wir erst in der zweiten Runde dann dabei sind.
Jetzt haben wir viel über aktuelle Spiele gesprochen vom PD Verlag. Ein Longseller bei euch im Programm, den ihr auch immer wieder pflegt und ausbaut, ist ein Spiel von Marc Gerz, von dem ihr effektiv ja angefangen habt. PD-Verlag hat ja angefangen mit Spielen von ihm. Antike, dann kam, glaube ich, als nächstes Imperial und so ging es weiter. Und einer der größten Seller bei euch ist weiterhin Concordia. Ich spreche das deshalb an, weil wir haben es im letzten Podcast hier bereits, im letzten Spielbox-Podcast erwähnt. Da gab es in den USA bei Board Game Geek doch eine Riesendiskussion darüber. Es soll im Jahr 2027 oder es wird im Jahr 2027 eine Concordia Special Edition geben, realisiert von Awaken Realms aus Polen, die das Ganze entsprechend umsetzen. Und es wurde eigentlich weniger über das diskutiert, was da drin passiert und wie das Ganze aussieht, sondern darüber, dass dort der Verlag, der polnische Verlag, offensichtlich eine Arbeitsversion, ein Arbeitsbild draufgestellt hat mit einer KI-Grafik, weshalb es einen gewaltigen Shitstorm im Netz gab und die Leute gesagt haben, ich gebe dem Spiel jetzt erstmal einen Punkt, um zu demonstrieren, dass ich dagegen bin. Das ist natürlich nicht so sinnstiftend. Das haben Manuel und ich jetzt, wie gesagt, vor einem Monat bereits darüber diskutiert. Trotzdem, wie kommt das bei einem an, bei einem Verlag, der an einem Spiel hängt, der das über lange Jahre gepflegt hat, denn so ein Spiel erstmal gleich konsequent runtergepunktet wird, obwohl man noch gar nichts davon gesehen hat? Was geht einem da durch den Kopf, Peter?
Ja, gut, das ist natürlich alles andere als schön. Und wobei das wirklich ja ein sensibles, wichtiges Thema ist. Und es ist aber irgendwie noch irritierender, weil wir uns tatsächlich davor mit beschäftigt haben. Also wir haben selber in keinem Spiel KI eingesetzt. Und wir haben hier jetzt, sind wir auch rangegangen, weil es ist aus unserer Sicht tatsächlich urheberrechtlich ein Problem, dass große KI-Modelle möglicherweise ja mit Bilddaten trainiert sind, wo es Rechte dran gibt. Und dass das für viele Grafiker auch ein Riesenthema ist, das verstehe ich total. Und insofern haben wir vereinbart, dass im Endprodukt nichts mit KI gestaltet ist. Was wohl möglich ist im Entwurfsstadium, um mal Ideen zu generieren. Aber das andere ist so klar vereinbart. Und gerade deshalb denke ich, oder ich meine, es ist sowieso dieses Einser-Ratings, das ist einfach nicht im Sinne der Sache. Wie gesagt, auch wenn ich so den Impetus, dass da ein Umbruch gerade ist, der, ja, mal sehen, wie es sich genau weiterentwickeln wird. Das kann, glaube ich, keiner so im Moment ganz genau sagen. Aber es ist eine schwierige Geschichte und auch aus meiner Sicht nicht ganz so klar. Aber da wir eben im Gegensatz zu dem Produkt vorher dort hier jetzt auch in der Richtung eine Vereinbarung haben, war es natürlich auch ein Stück weit dann doch überraschend und tut der Sache natürlich nicht gut.
Ja, frustrierend ist es doch auch, denke ich mal, oder?
Ja. Also ich war sehr erschrocken darüber, muss ich ehrlich eingestehen. Vor allen Dingen, weil wir eben vorher schon ganz klar eine Vereinbarung hatten. Und vielleicht haben wir auch nicht bis zum Ende darüber nachgedacht, dass in den Zwischenschritten dazwischen dann doch KI verwendet wird. Und dass wir quasi ja vereinbart haben, dass im Endprodukt keine KI benutzt sein darf.
Nun hat sich ja der Ärger gegenüber denjenigen aufgestaut, die das veröffentlicht haben. Ist da bei euch etwas angekommen oder hat man euch da auch für in die Gewährleistung genommen oder brandet das zumindest an euch ein bisschen vorbei? Ist das verstanden, dass nicht der PD-Verlag Auslöser dieses Problems ist?
Ich glaube, das ist schon angekommen. Also ich wüsste noch nicht mal eine E-Mail, die wir bekommen haben. Wir haben bei Board Game Geek dann auch eine Reaktion veröffentlicht, dass da war auch, glaube ich, einiges an Verständnis, auch nicht nur Zustimmung. Aber ich glaube, da ist schon so ein gewisser Erkenntnis. Aber auch gegenüber Awaken Realms, es ist nicht so komplett. Also da sitzen ganz viele Menschen, die da arbeiten. Wir waren mit 4 Personen dort, um Dinge zu besprechen, uns das auch alles genau anzugucken. Also es ist nicht so, dass da jetzt nur noch KI irgendwie an was arbeitet. Ja, also insofern ist das wohl doch, glaube ich, schon deutlich überzogen in der Form, wie es da im Moment ist.
Ja, und man hat einen Lerneffekt, obwohl ihr gesagt habt, wir wollen das nicht, wie man es vielleicht demnächst nochmal noch genauer alles festlegt, weil man lernt, es ist immer noch ein neues Thema und der Umgang und die Sensibilität der Menschen ist ja auch eine wichtige Geschichte. Vielleicht sollten wir mal an der Stelle jetzt mit der Concordia Special Edition das tun, was ich bis relativ wenig gehört habe, mal zu sagen, was passiert denn da drin eigentlich, was ist denn da neu? Denn ihr habt mir eben schon verraten, vor dem Gespräch, Dinge dessen, was da in dieser Special Edition passieren, die wird es auch auf Deutsch geben und die wird es vielleicht sogar schon in diesem Jahr geben. Könnt ihr mal genau erklären, was da unterwegs ist?
Ja, also es ist zum einen ein neuer Plan, Mare Nostrum, der aber über die Pläne sonst ein Stück weit hinausgeht, weil es da auch regeltechnisch doch deutliche Unterschiede gibt. Ist gerade auch noch nicht ganz fertig. Max sitzt hier gerade unten am Tisch und testet noch weiter gewisse Details. Und diese Mare Nostrum-Version, die wird auch in der Special Edition Bestandteil sein. Die wird aber auch jetzt im Herbst eigenständig rauskommen. Es wird dann noch weitere Dinge geben, die werden tatsächlich zunächst mal nur neu in der Special-Version sein. Das wird aber auch noch erst angekündigt. Aber insofern werden wir dieses Jahr da auch wieder eine Erweiterung mit einem nochmal neuen Ideeansatz zu Concordia haben. Und überhaupt ist mein Eindruck, dass McGuertz jetzt durch diese Special Edition und diese intensive Auseinandersetzung damit sprudelt er geradezu über mit neuen Concordia-Ideen. Ich hätte nie gedacht, dass man noch in so viel verschiedene Richtungen so viel da machen kann. Also insofern wird da sicherlich vieles in diese Special Edition fließen, aber wir haben auch noch Ideen, die dann noch weiter hinausragen, wo man mal gucken muss, was davon dann alles umgesetzt werden kann.
Also es geht weiter mit Concordia, in Deutschland sogar schon in diesem Jahr. Man sollte das also im Auge behalten, was da an Informationen von 3D kommt, wie das genau aussehen wird. Aber es wird neues Futter geben zu Concordia in Essen. Ja, und dann haben wir eben schon ein Stichwort gehört, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das Wort Sweetlands war unterwegs. Und denjenigen, denen es noch nicht sagt, sollte man mal erklären, das ist ein Spiel von einem japanischen Verlag. Und es ist auch wieder ein richtiger Brummer, sowohl von der Komplexität als auch von der Größe der Schachtel. Also Galactic Cruise, wissen wir auch alle, können wir irgendwie einen Kanarienvogel drin unterbringen, zumindest wenn wir ihn dann atmen lassen. So groß ist das Ding, Käfig groß, aber was ist jetzt mit Sweetlands? Das ist ein ähnliches Kaliber, richtig, Claudia?
Genau, das ist ein ähnliches Kaliber. Das ist von einem japanischen Verlag, der das rausgebracht hat ursprünglich. Uchibakoya wird da, glaube ich, ausgesprochen. Wir haben das Spiel Sweetlands getestet mit unseren ganzen Redakteuren und wir fanden es wunderschön. Das Material ist unfassbar schön. Es sind kleine Hasen drin, es sollen Schokohasen darstellen, kleine Milchtüten sind Gebäude, es gibt Käsehäuser, es gibt eine kleine Kaffeemühle, das ist der Startspieler und jeder hat ganz tolles Material. Es gibt insgesamt 14 verschiedene Charaktere, die alle etwas Besonderes können und das ist sehr komplex, das Spiel, aber es ist super eingängig. Die Symbolik ist total klar. Und jedem, den ich es erklärt habe am Tisch heute und gestern, die haben es alleine weiterspielen können, weil es sich unglaublich toll erschließt. Es ist aber wirklich ein komplexes Spiel und alleine die Erklärung dauert für mich am Tisch eine gute Stunde.
Also wir sind in den Dimensionen von Galactic Cruise tatsächlich wieder unterwegs. Ich erinnere mich, bei Galactic Cruise habt ihr auch eine Aktion gemacht, wo man das vorbestellen konnte, günstiger vorbestellen konnte. Ist sowas bei Sweetlands jetzt auch wieder geplant? Und vor allem, wann wird das Spiel dann auftauchen in Deutschland?
Ja, also Sweetlands wird leider erst November, Dezember in Deutschland sein, weil für den japanischen Verlag die Messe in Essen leider nicht so wichtig ist. Daher wird es eine Vorbestelleraktion wieder geben auf der Messe und sobald es November, Dezember dann da ist, hoffentlich vor Weihnachten, werden wir es sofort an alle Vorbesteller rausschicken.
Ja, vielleicht zu den Japanern. Ich denke, die sehen einfach mehr ihre Verkaufskanäle und wir haben schon noch versucht deutlich zu machen, dass für uns Essen schon ein ganz wichtiger Punkt wäre, aber da sind wir nicht erfolgreich gewesen. Wir freuen uns trotzdem, dass wir es bekommen haben, aber eben wahrscheinlich zum Jahresende und gut, dann werden wir das eben so wieder angehen, mit den Möglichkeiten vorzubestellen.
Und man wird es sicherlich in irgendeiner Version zumindest in Essen bei euch sehen und mal ausprobieren können.
Also auf der Messe wird es natürlich bei uns am Stand sein. Wir sehen das hier auch. Es ist eben wirklich, es ist viel, wo wir wirklich Erklärpotenzial brauchen, um das dann auch hinzukriegen. Wir müssen sehen, wie viele Tische wir dann wirklich auf die Reihe kriegen. Aber natürlich werden wir versuchen, es bestmöglich auch schon Menschen zu zeigen.
Weil ihr braucht viel Platz auf den Tischen. Galactic Cruise, wissen wir, war ein Riesentisch und die Auslage jetzt ist vergleichbar.
Genau, Sweetlands ist auch eine unglaublich große Tischpräsenz, ja, so kann man sagen, genau. Eine große Tischpräsenz. Jeder hat drei eigene Boards, glaube ich, vor sich liegen. Und dann gibt es noch einen Teil, was in der Mitte liegt für alle, wo man seine Aktionen drauf macht. Also das ist schon riesig. Ja, genau.
Auf dem Tisch, glaube ich, ähnlich wie Galactic Cruise. Ja. Die Schachtel ist allerdings etwas kleiner, aber trotzdem enthält auch unheimlich viel.
Okay, dann. Also Informationen an alle, die sich für sowas interessieren. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, sich um den entsprechenden Spieltisch zu kümmern für den Herbst, damit man das alles unterkriegen kann. Wird das die einzige Neuheit sein, die wir in Essen sehen von euch, oder habt ihr noch anderes, was in Essen dazukommt?
Also wir arbeiten momentan noch an dem Nachfolger von den drei Kolossen. Das wäre das violette Schwert. Da sind wir ganz aktiv mit bei. Und das wird, wenn alles klappt, auch im Herbst rauskommen. Dann ja eventuell die Pictures-Erweiterung.
Ja, und dann von Michael das Spiel.
Und die magische Bibliothek. Die wird auch noch rauskommen von Michael Lu. Genau, das wird auch eine von unseren Messeneuheiten sein. Das ist ein sehr schön, schnell gespieltes Familienspiel mit einem Puzzle-Charakter. Das macht unglaublich viel Spaß.
Das war das Gespräch mit Claudia Barmbold und Peter Dörsam vom PD Verlag. Danke, dass ihr Zeit für uns hattet, und euch weiterhin eine erfolgreiche Messe.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
So, vielen Dank für dieses Interview vor Ort. Habe ich doch nicht zu viel versprochen mit Carla Kolumna. Kennt die überhaupt noch jemand? Kennst du noch Carla Kolumna? Ja, oder?
Ja, muss ich ja. Ist ja das ist mir bekannt, aber ich habe den Eindruck, es ist nicht ganz so comic-mäßig, wo wir unterwegs sind, sondern es ist auch manchmal etwas härteres Geschäft. Und wenn man sich das anhört, was da teilweise, was die beiden jetzt eben gerade erzählt haben und wie auch andere teilweise kämpfen müssen oder was das für eine Arbeit ist, die da reingesteckt wird. Man kann drüber schmunzeln, es ist eine tolle Branche, alle arbeiten nett miteinander, das zeichnet die Spielebranche, glaube ich, aus, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen, aber so zeichentrickmäßig ist es dann doch nicht. Es ist so, dass alle ziemlich rechnen müssen, und in diesem Jahr ist es jetzt auch mit Zollgebühren, hatten wir schon immer drüber gesprochen, und jetzt haben wir die Auswirkungen dort, was da an der Straße von Hormuz passiert. Keiner weiß, was im Herbst passieren wird. Da halten schon einige so ein bisschen die Luft an, die Spiele werden kleiner, werden günstiger, und alle wissen nicht ganz so genau, was sie im Herbst machen wollen. Also von daher, lass uns bei der Spielbox bleiben und nicht bei Carla Kolumna.
Die Frage ist dann, wer ist Benjamin Blümchen, wenn du Carla Kolumna bist? Aber gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Stand. Wir begleiten dich quasi auf deiner Reise durch die Spieldoch Dortmund. Dort hast du eine gute alte Bekannte von uns getroffen, nämlich die Inga Keutmann, die ja auch schon hier zu Gast war, von Feuerland. Und ihr habt über die September-Neuheit Greenwood gesprochen und wie die Arbeiten dazu gelaufen sind.
Und dazu natürlich über das, was gerade aktuell auf dem Markt ist. Wir gucken mal, was die beiden, was dort bei Feuerland als Neuheiten unterwegs ist. Ich darf verraten, die haben sich sehr gut verkauft am Stand. Da war richtig was los. Und wir haben auch natürlich gesprochen über Vantage, sagt sie. Ich habe es Vantage ausgesprochen, kann man sich dann meinetwegen aussuchen. Aber das Spiel, es kommt ja dann im Spätsommer, ein riesen Übersetzungsbrocken. Da hatte man bei Feuerland auch sehr viel zu tun. Da war die Inga auch sehr involviert. Und eine spannende Geschichte, was man alles bei so einem Verlag zu machen hat und was dahinter steckt. Und man merkt auch hier wieder viel Herzblut bei der Sache. Also von daher, Inga Keutmann von Feuerland zu den aktuellen Neuheiten und zu dem, was so in der Pipeline ist. Viel Spaß beim Zuhören. Spiel doch in Dortmund, zweiter Tag. Inga Keutmann von Feuerland Spiele hat den Weg zu uns gefunden. Hallo Inga.
Hallo Stefan.
Wir wollen heute über eure Neuheiten sprechen, über das, was in diesem Jahr noch alles so ansteht. Wer Inga Keutmann nicht kennen sollte, für die ganz wenigen sagen wir nochmal dazu, zuständig für Lokalisierung, Redaktion, Produktion, so steht es bei euch auf der Homepage. Also du machst so ziemlich alles.
Ja, ich meine, das bleibt in einem kleineren Verlag nicht aus, ne? Dass halt jeder irgendwie so ein bisschen macht. Wir machen ja auch alle irgendwie Redaktion und jeder hat noch seinen Zusatzbereich ein bisschen dabei, Partnerbetreuung, Messe, Produktion, genau, alles Mögliche.
Wir wollen reden über eure Neuheiten, die ihr in Dortmund habt, und über das natürlich, was noch in diesem Jahr kommt. Ist ja klar, wir wollen immer ganz viel wissen. Ihr habt zwei neue Spiele hier im Start in Dortmund. Ein Spiel heißt Hero Story. Mal wieder was von eurem Partner aus den USA, von Stonemaier Games. Jamie Stegmaier selber ist einer der Autoren. Und man baut sich quasi einen eigenen Helden zusammen. Ein Stichkartenspiel, was sehr originell aussieht. Erklär mal ein bisschen nochmal, wie es funktioniert.
Genau, Hero Story ist ein Stichkartenspiel, wo man mit jeder Runde, es geht über 5 Runden, eine neue Fähigkeit für seinen Helden dazu bekommt. Und diese Fähigkeit beeinflusst letztendlich die Regeln des Stichspiels ein bisschen. Und nach 5 Runden hat man dann quasi seinen eigenen Helden aufgebaut und hat so ein bisschen die Hintergrundstory des Helden, welche Gadgets er benutzt, welche Sidekicks er hat und welche besonderen Fähigkeiten. Und letztendlich ist es erstmal im Kern ein normales Stichspiel. Man spielt eine Karte und wer die höchste Karte hat, gewinnt. Man muss kennen, es gibt Trumpf. Genau, aber zu Beginn jeder Runde sucht man sich halt eine Fähigkeit aus, die man dann einsetzen kann. Und dann ist zum Beispiel meine blaue Karte auch immer Trumpf. Und dann ist das sehr unerwartet für die anderen, obwohl die Fähigkeiten bekannt sind, dass ich dann vielleicht doch den Stich gewonnen habe, weil man kann einfach nicht alle Fähigkeiten im Blick behalten. Man bekommt zu Beginn jeder Runde Ausdauer, die muss man auf die Fähigkeiten verteilen. Das heißt, man kann auch gar nicht immer alle seine Fähigkeiten einsetzen und muss sich da entscheiden, nachdem man seine Karten gesehen hat, okay, welche möchte ich denn jetzt nutzen? Und man muss sich entscheiden, wie man Punkte macht in dieser Runde. Ob man gut sein möchte, dann bekommt man einen Punkt pro Stich, den man macht, oder ob man böse sein möchte. Und wenn man böse ist, dann möchte man nämlich keinen Stich machen. Das sind quasi so ein bisschen gute Taten. Und nur dann bekommt man Punkte. Die Stiche sind gute Taten. Und ja, das ist sehr chaotisch, aber irgendwie cool.
Chaotisch ist das Stichwort. Ich versuche immer als Stichspieler mir zu merken, was die anderen können. Ich kann das bei dem Spiel nicht, vor allem, weil ich kann ja in der einen Runde Fähigkeiten aktivieren, die ich in der nächsten Runde nicht benutze, weil mein Blatt dazu nicht passt, sondern ich möchte etwas anderes spielen. Die anderen machen das auch. Jeder bekommt noch eine weitere mögliche Fähigkeit hinzu. Also ich muss sagen, mir platzt da der Kopf nach der vierten, fünften Runde.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich bin auch jemand, der gerne irgendwie so ein bisschen mitzählt oder ein bisschen Überblick behält, und das ist bei dem Spiel echt ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, also es hat halt auch seinen Charme, dass es dadurch so ein bisschen chaotisch und unberechenbar ist.
Wir sollten noch über die Optik ein Wort verlieren. Es ist sehr interessant gestaltet. Ich habe meine Charakterfähigkeiten in einem quasi Comic-Heft vor mir liegen, einen zweiseitigen. Ich integriere die Fähigkeiten, die ich bekomme, als Karten dort hinein, und es entsteht quasi ein Comic-Strip mit den Fähigkeiten, die mein Charakter annimmt. Und ganz am Ende spiele ich noch auf eine Sonderfähigkeit hin, die ich mir bis zum Ende aufbewahre. Und am Ende ist das
deine Superidentität.
Meine Superidentität. Ja, also ich spiele auf meine Superidentität hin. Ich kann dann ja eine von zwei noch aussuchen, auf die ich dann hinspiele. Und dann habe ich quasi so einen Charakter, so einen Comic-Strip mit meinem Charakter vor mir liegen.
Ja, ganz genau. So ist das auch gedacht. Und man klappt auch das Spieltableau quasi auf wie ein Comic-Heft. Und es gibt 5 unterschiedliche Charaktere, die schon eine Anfangsfähigkeit mitbringen, die immer ein bisschen anders ist. Und das ist schon echt schön, weil man halt seine eigene Story oder Hintergrundstory aufbaut.
Also eigene Hintergrundstory und viele Funktionen, sehr, sehr viele Karten drin, die man sich merken kann, aber nicht. Doch nicht merken kann. Also ein ungewöhnliches Spiel, was ihr da habt, in einer vergleichsweise kleinen Box. Eine etwas größere Box, die ihr präsentiert, ist Echos der Zeit, auch eine Lokalisierung. Da habe ich sofort gesagt, dieses Förderbandsystem, da werden Karten wie in einem Förderband transportiert und dann rutscht aus dem Förderband was raus und dann mache ich was mit der Karte. Ich habe überlegt, das habe ich doch vor kurzem irgendwo gesehen. Es war das letzte Mal, dass es mir vorkam, war es in Ancient Knowledge von Yellow. Da war es auch so, da hat man Karten transportiert und wenn die Karte rausfiel aus dem Förderband, dann musste man mit der Karte alles erledigt haben, weil sonst zählte die Karte nicht. Das ist bei Echos der Zeit, ist es anders. Die Karte, die rausgeschoben wird, die macht was. Erklär doch nochmal, vielleicht auch nochmal die Idee des Spiels thematisch gesehen.
Genau, also bei Echos der Zeit ist es so, dass man Karten beschwört, aber man beschwört sie erst, wenn sie aus diesem Zeitstrahl rausrutschen. Also man muss sie quasi spielen und einen Spruch sprechen, dafür Karten bezahlen, um die Karte auf dem Zeitstrahl abzulegen. Und zu Beginn jeder Runde rutscht diese Karte eins weiter, rutscht der Zeitstrahl eins weiter, und erst wenn sie rausrutschen, dann sind sie wirklich da. Das sind nämlich Kreaturen und Artefakte, die du beschwörst. Und die haben teilweise Sofortfähigkeiten, die haben teilweise dauerhafte Fähigkeiten. Die greifen auch gerne hintereinander, dass sie sagen, okay, du kriegst irgendwie Punkte für ein bestimmtes Symbol, das auf den Karten ist, und kannst dann noch geheimnisvolle Quellen erobern mit der Stärke von den Kreaturen, die dir dann auch wieder Punkte und Boni geben. Und es ist sehr spannend. Es gibt 3 unterschiedliche Spielendebedingungen, also dass man halt viele Karten vor sich liegen hat, dass Siegpunkte weg sind, dass die Quellen alle befestigt sind. Und ich habe tatsächlich auch schon alle 3 erlebt. Das finde ich sehr schön, dass es nicht immer nur die gleiche ist. Und es ist, also ich kannte das Spiel jetzt von Yellow jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für mich war der Mechanismus was total Spannendes, Neues. Und die Regeln an sich sind nämlich auch gar nicht schwer. Die Komplexität ergibt sich mehr dadurch, wie die Karten zusammenspielen. Und Mann, welche will ich denn jetzt eigentlich will ich ja keine abgeben, aber ich muss ja eine abgeben, um diese Karte da auf meinen Zeitstrahl zu spielen. Und welche kann ich denn jetzt am ehesten noch entbehren? Und die ist so toll, aber die ist so teuer. Und was mache ich denn jetzt?
Was mich bei meinen ersten Partien auch überrascht hat, ist so ein bisschen Race for the Galaxy gefühlt durch die verschiedenen Spielende-Mechanismen. Man plant und denkt, ach, das baue ich mir schön zusammen und hier und das und jenes. Und dann macht das irgendwann zappen, das Spiel ist zu. Das ist manchmal ein bisschen überraschend, das tut auch mal weh.
Ja, das stimmt. Das kann auch mal wehtun. Das gerade bei einem Mechanismus, also man kann diese Quellenkarten, die man erobern kann, die kann man auch jemand anderem klauen. Und wenn diese Quelle geklaut wird, dann werden die Karten, die man drunter geschoben wird, um die Karte zu erobern, wieder frei. Und eine Endbedingung ist halt, dass man eine bestimmte Anzahl von Karten vor sich liegen hat. Und jetzt habe ich die Quelle geklaut und dann hat die andere Person auf einmal zu viele Karten und dann ist das Spiel ja gleich zu Ende, aber das wollte ich doch gar nicht und was mache ich dann? Also das ist schon so ein bisschen überraschend und ich finde auch den Vergleich wirklich gut gelungen, ja.
Also wer mal schon immer mal am Band arbeiten wollte, hat mit Echos der Zeit, jetzt bei Feuerland gerade erschienen, schon ein paar Tage erschienen immerhin, aber da durchaus eine Gelegenheit. Das sind die Frühjahrsneuheiten. Wir haben gesagt, wir gucken mal ins Jahr. Da kommt ein ganz, ganz dicker Brocken, an dem ihr sehr lange dran setzt. Ihr habt immer wieder auch die Community mitgenommen über Newsletter-Mitteilungen, Informationen und so weiter. Die Rede ist von Vantage, was natürlich Stonemaier Games im letzten Jahr rausgebracht hat. Ein Riesending und ihr habt euch nicht hetzen lassen. Ihr habt gesagt, ihr macht es ordentlich, wenn da steckt richtig Material drin. Allein die Anzahl der Karten. Um was geht es bei Vantage nochmal und was macht das Spiel so besonders?
Also Vantage ist ein Spiel mit, ich glaube, es sind 1800 Karten oder so. Man landet auf einem Planeten und man erkundet diesen Planeten. Und man bekommt zu Beginn einer Partie eine Mission. Teilweise kann man auch noch Schicksale finden und man möchte diese Mission erfüllen. Es gibt da ganz unterschiedliche Missionen. Das wird zufällig bestimmt, welche man bekommt. Und alle spielen kooperativ, landen an unterschiedlichen Stellen auf dem Planeten. Das ist auch nicht immer gleich pro Partie. Und man will halt diesen Planeten erkunden und die Mission erfüllen. Man hat aber keine Ahnung, wie man die Mission erfüllt. Das muss man halt erstmal rausfinden. Zum Beispiel kann das sein, finde 7 Pflanzen und hab sie in deinem Inventar oder sowas. Ja, du musst aber erstmal Pflanzen finden. Und jeder hat dann eine Aussichtskarte vor sich liegen, eine Ortskarte. Die anderen können die nicht sehen. Und auf dieser Ortskarte gibt es unterschiedliche Aktionen, die ich machen kann. Ich darf an jedem Ort aber insgesamt nur eine Aktion machen. Das heißt, ich muss mich anhand eines Stichwortes entscheiden, welche von den Aktionen ich machen möchte. Und dann nehme ich mir ein Geschichtenbuch oder jemand anders nimmt sich das und sagt dir dann die Kosten, die du da für die Aktion zahlen musst. Das kann Zeit sein, das kann Moral sein. Wie viel du zahlst, hängt letztendlich von einem Würfelwurf ab. Und dann wird das Ergebnis vorgelesen. Du bist immer erfolgreich, aber es kommt halt immer ein bisschen auch an, wie viel du zahlst. Du hast halt bestimmte Werte. Wenn du auf 0 fällst, dann passiert was. Kann gut oder negativ sein und dann musst du halt gucken, okay, was habe ich denn da jetzt entdeckt? Oh, ich konnte da mit jemandem sprechen, gibt er mir vielleicht irgendwas? Oder da ist ja eine Pflanze, was kann ich damit machen? Ich kann die pflücken, ich kann mir irgendwas daraus brauen oder dann kriege ich wieder eine andere Karte, mit der ich dann vielleicht was machen kann in meinem Inventar und so entdeckt man halt nach und nach die Welt. Es ist kein Kampagnenspiel, das ist ganz wichtig zu sagen. Man kann wirklich unabhängig voneinander die einzelnen Missionen spielen. Aber je häufiger man es spielt, desto mehr lernt man über die Welt, desto besser versteht man es. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je häufiger ich es auf Englisch bis jetzt gespielt habe, desto besser hat es mir auch gefallen, weil ich halt einfach mehr verstanden habe und mehr über die Welt wusste. Und das dann findet man an einer anderen Stelle wieder irgendwas und ich denke, ach ja, okay, so hängt das zusammen und habe das dann verstanden und das ist auch wieder ein tolles Erfolgserlebnis.
Das Spiel erscheint bei euch im Herbst. Ihr habt da lange dran gearbeitet. Wir hören Geschichten, Buch lesen, 1600, 1800 Karten, sagtest du. Wer korrigiert das alles, übersetzt das alles und bringt das alles in eine Form, dass dann auch alles konsistent ist, so wie der im Englischen ist? Oder vielleicht musste man da ja auch noch nacharbeiten. Erzähl mal so, lass mal ein bisschen reinblicken, was ihr in den letzten Monaten so mit diesem Spiel gemacht habt.
Also wir haben tatsächlich die Übersetzung herausgegeben an Effective Media. Die haben auch Gloomhaven und Frosthaven übersetzt. Da waren wir sehr zufrieden. Wir haben, fanden, die haben das auch stimmungstechnisch sehr schön gemacht und haben das dann an, haben dann Vantage an die rausgegeben, weil wir ansonsten, glaube ich, fast nur mit Vantage erstmal beschäftigt gewesen wären, weil es so viel Material ist. Wir haben dann teilweise einfach die Karten nochmal angefasst, als sie fertig waren, haben mit denen natürlich Begriffe besprochen in einem Glossar, was man vielleicht anders, anders benennt. Genau, haben die Karten nochmal angefasst, geguckt, okay, da könnte vielleicht ein Text noch ein bisschen größer sein oder sowas. Also das hat auch nochmal ein bisschen Zeit verschlungen. Wir haben dann Druckfahnen bekommen, wo quasi jede Karte auf, also die Karten sind auf einem Druckbogen, ganz viele Karten auf einem Bogen. Ich glaube, es waren 50, 56 Karten auf einem Bogen, wo wir dann jede Karte nochmal kontrolliert haben. Das waren sehr viele Druckbögen, die wir da bekommen haben. Da ist nochmal Zeit reingeflossen. Und genau, also jetzt sind wir alles durch. Es ist im Druck. Mitte Mai, Mitte, Ende Mai sollen die Spiele fertig sein und dann wahrscheinlich Ende des Sommers, Anfang Herbst wird es verfügbar sein. Ja. Also es steckt schon viel Arbeit noch dahinter, auch wenn es von der, wenn es anderweitig übersetzt wurde, aber ja.
Ihr habt den Menschen gegeben, es vorzubestellen. Das haben einige getan. Das Spiel hat einen dreistelligen Endbetrag. Was wird das generell bei euch kosten? Und sagt ihr auch, wie viele Leute mittlerweile mitgemacht haben? Es haben sich ja einige vorbestellt bei euch.
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, es haben ungefähr 1800 Leute vorbestellt. Und es war im niedrigen dreistelligen Bereich und ich glaube, es wird auch in einem ähnlichen Bereich sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Die Vorbestellung, da war noch ein bisschen Sondermaterial dabei, also Metallmünzen und Holztokens, die sonst nicht dabei waren. Deswegen war es ein bisschen teurer, aber für das, was drin ist, kann ich garantieren, ist der Preis wirklich, wirklich gut. Ich bin mir nur nicht hundertprozentig sicher, wie was er sein wird. 90 oder 100 Euro, glaube ich. Vielleicht auch 80. Irgendwie in dem Bereich. 80.
Das kann man ja noch nachrecherchieren, wenn man das interessiert. Man sollte sich nur darauf gefasst machen, wenn man das Spiel spielt, dann spielt man wahrscheinlich längere Zeit dann auch wieder nichts anderes, weil man natürlich immer weiter entdecken muss, also oder entdecken will. Also von daher, das ist wieder so ein typisches Spiel, bei dem man dann mit einer wahrscheinlich permanenten Runde möglichst viel durchspielen möchte und wo man möglichst viel erfahren möchte. Oder kann man gut auch andere mit dazu nehmen, die das die Partien noch nicht gekannt, die ersten Partien nicht miterlebt haben.
Ja, also es, natürlich ist es schön, das mit einer permanenten Runde zu spielen, aber man kann auch problemlos mit anderen das zusammenspielen, weil das Hintergrundwissen über die Welt kein Muss ist. Und das ist schon, jeder halt entdeckt für sich und es ist auch nicht so, dass es jetzt eben einen AlphaspielerInnen gibt, sondern jeder sieht ja nur seine eigene Karte, kann den anderen das beschreiben. Dadurch kann man sich ein bisschen besprechen, aber man weiß halt nie genau, wo der andere ist. Und das ist überhaupt kein Problem, das mit wechselnder Besetzung zu spielen.
Okay, so, dann wissen wir also, Vantage heißt es nicht. Vantage, wie ich gesagt habe. Vantage habe ich jetzt
drauf. Es heißt Vantage. Ich glaube, es heißt Vantage.
Mal gucken, wie sich das allgemein so im Sprachbild dann ergeben wird, wie wir das dann alle dann aussprechen werden. Aber wir halten fest, es wird ein bisschen früher kommen als im Herbst. Das heißt, man kann im Sommer dann schon mal, wenn man auf die Neuheiten für Essen wartet, schon mal eine längere Zeit was spielen. Und es war wieder mal eine Lokalisierung. Und warum ich das so betone, ist, Feuerland lokalisiert nicht nur, sondern Feuerland macht auch eigene Spiele. Hat mit Terra Mystica angefangen, mit einem Klassiker. Gaia Project, unterwegs gab es mal eine Glasstraße, zunächst als Black Forest. Dann gab es mal ein Spielchen, das hieß Arche Nova. Das läuft momentan weiter wie geschnitten Brot. Artengarten habt ihr im letzten Jahr gemacht. Also natürlich macht Feuerland eigene Spiele und da ist jetzt wieder was im Anmarsch. Da kriegt man so komische Newsletter von euch, von Feuerland. Da stehen so Sachen drin von Druiden, die mystische Wesen in einem Park zeigen und dann denkt man, ja, das könnte ja eine interessante Sache sein. Und dann steht da bei diesem, auf diesem Schild Greenwood, steht plötzlich in irgendeiner Grafik, Greenwood is a lie, ist eine Lüge. Also irgendwas stimmt da in Greenwood nicht. Was ist da los, Inga?
Genau, Greenwood ist eine Insel, quasi so ein Freizeitparadies, wo man hinkommt und mystische Wesen bestaunen kann und so Richtung Freizeitpark. Und es gehen in so ein paar Tagen, da geht die Feriensaison los. Und wir müssen uns ganz dringend beeilen, diese mystischen Wesen zu befreien. Die sind nämlich nicht freiwillig da, ja. Und wir haben einen eigenen Clan und sammeln unsere Gefolgschaft um uns und schicken die in den Wald, um die Wesen zu befreien. Dafür muss man aber zuerst Wissen sammeln, weil jedes Wesen braucht halt ein bestimmtes Wissen. Da gibt es Illusionen zu durchschauen oder Fallen zu entschärfen. Da muss man halt immer ein bisschen gucken. Jeder aus meinem Gefolge hat auch noch eine einzigartige Fähigkeit. Und ich muss mich halt immer entscheiden, wie ich jetzt diese Fähigkeit spielen. Oder schicke ich die Person lieber in den Wald und befreie dann halt die Wesen oder wie auch immer. Also es ist immer so ein bisschen schwierig zu entscheiden. Und die Background-Story ist halt wirklich, dass wir diese Wesen befreien wollen. Und wir haben 3 Tage. Es sind nämlich genau 3 Runden, die man spielt. Und es gibt asymmetrische Clans, die dann auch noch eine kleine Regeländerung mit reinbringen und einfach das, die aber alle nutzen können dann auch. Aber man ist selber vielleicht so ein bisschen besser. Und es ist schon echt spannend, welche Gefolgskarten im Spiel sind, hängt von den Clans ab. Und ja, die Hintergrundstory finden wir auch total super. Die ist, kleiner Funfact, der Jan Kronauer hat die geschrieben, da haben wir mit ihm zusammengearbeitet und zu jedem Clan gibt es so eine kleine Background-Story und zu jedem Wesen und das ist wirklich total schön geworden und macht auch echt Spaß, das zu lesen.
Für wen ist denn das Spiel wohl geeignet? Können wir da so ein bisschen Rahmendaten haben? Was wird das für ein Spiel? Ihr macht es ja momentan relativ geheimnisvoll. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir hier sitzen auf der Spiel doch in Dortmund, gibt es noch keinen Eintrag auf BoardGameGeek. Wer kann spielen? Wie viele Leute können spielen? Wie lange spielt man? Ist das alles noch geheim oder kannst du uns schon was verraten?
Ja, das kann ich jetzt, glaube ich, so langsam schon verraten. Also wir wollten es auch ein bisschen geheimnisvoll machen, aber der BoardGameGeek-Eintrag wird jetzt auch kommen. Es ist ein Expertenspiel, ganz klar. Es gibt ein Basisspiel da drin. Das ist ein bisschen einfacher, aber eigentlich ist es dazu gedacht, dass man halt wirklich auf diese unterschiedlichen Clans geht und dann da viel Freude hat, dass es immer ein bisschen unterschiedlich ist. Die Autoren sind 2 Griechen, der Christos Giannakoulas und Manolis Zachariadis sind 2 total liebe Kerle. Die sind total knuffig und haben zum Beispiel Norseman schon gemacht oder von Haber Captain Pepe. Und es ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen. Zeit circa 40 Minuten pro Spieler. Also kann schon was dauern. Wenn natürlich geht es immer ein bisschen schneller, wenn man es ein bisschen besser kennt. Das ist ja immer so. Und ab 14 Jahren, weil Expertenspiel.
Das wird dann eure große Essen-Neuheit, kann man sagen.
Ja, das wird definitiv unsere große Essen-Neuheit. Wird auch wieder eine größere Schachtel, wie ihr die von uns kennt. Also jetzt keine Gloomhaven-Schachtel, das nicht. Aber so in Richtung Archinova kann man schon rechnen, ja.
Was macht mehr Spaß? Spiele selber entwickeln, gestalten oder zu lokalisieren?
Das ist total schwierig, weil zu sagen, ich finde, an meinem Job ist einfach das Tolle, dass man so viel Abwechslung hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer nur das eine machen ist auch irgendwie doof, aber also das Entwickeln finde ich total cool und zu überlegen, ja, was könnte man da noch anders machen? Gleichzeitig bin ich da so ein kleiner Freak, ich schreibe gerne Regeln, weil es mir total Spaß macht, zu überlegen, okay, wie formuliere ich das dann jetzt am besten, damit es am klarsten ist und die Leute es am besten verstehen. Gleiches halt auch bei Übersetzungen, da zu überlegen, okay, baue ich die Regel vielleicht nochmal ein bisschen um, strukturiere ich die noch um, wie kann ich das vielleicht ein bisschen einfacher gestalten oder so. Das ist die Vielfalt, die einfach Spaß macht.
Dann werden wir uns da sicherlich alles genau angucken. Wir haben jetzt über viele Spiele gesprochen von euch. Die werden wir uns dann alle mal anschauen und darüber berichten. Danke, dass du die Zeit genommen hast, hier während der Spiel doch zu uns rüberzukommen. Und jetzt kannst du dich gleich wieder in den Samstagstrubel stoßen. Ist richtig voll heute geworden. Danke für die Zeit und Weiter alles gut.
Immer sehr gerne. Danke dir.
Danke dir.
So, das war Feuerland. Weiter ist unser geliebter Chefredakteur zu Haber gegangen.
Bitte.
Ja, ist doch so.
Ja, wir sollten beide sagen, dass wir für diese Arbeit bezahlt werden. Vielleicht reduziert das Ganze das dann wieder etwas.
Nein, würde ich auch ohne Geld sagen.
So, okay.
Du warst bei Haber und hast über die Neuausrichtung gesprochen. Haber hatte ja ein bisschen schwieriges Fahrwasser die letzten Monate und Jahre. Und genau, darüber habt ihr wahrscheinlich auch gesprochen, oder? Wie das alles jetzt neu aufgestellt ist.
Unter anderem, ich werde es nicht allzu sehr zusammenfassen, so ein bisschen gehe ich im Gespräch mit Tate Precht, das ist jemand, der für den redaktionellen Bereich Produktmanagement zuständig ist, werde ich da gleich drauf eingehen im Gespräch, aber ja, die kommen aus einer schwierigen Situation und es ändert sich permanent etwas bei denen in der Spieleredaktion und bei den Spielen, die sie rausbringen. Also wer bei Haber immer noch Kinderspiel und gelbe Farbe im Kopf hat, der sollte mal genauer hingucken. Da sind zuletzt sehr interessante Spiele rausgekommen, sie haben von der Optik eine Menge geändert. Wir hatten im letzten Herbst tauchte die erste Lokalisierung auf. In diesem Jahr wird das noch weiter intensiviert. Also da passiert eine ganze Menge und deswegen war das der Grund, auch mal zu sagen, was passiert da eigentlich gerade bei Haber? Und das war ein sehr spannendes Gespräch mit Tate Precht, das wir uns jetzt mal anhören können. Es ist ein bisschen dunkler geworden draußen. Wir sind am Nachmittag des Samstags, der Spiel doch in Essen. Aber hier drinnen ist noch richtig was los. Viele Besucher sind da, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Tate Precht aus dem Produktmanagement und Designspiel von Haber Zeit für mich gefunden hat. Hallo Tade.
Hallöchen, freut mich hier zu sein.
Wir wollen sprechen über das, was bei Haber so los ist. Da gibt es einige interessante Entwicklungen, auch wieder was Neuheiten betrifft in diesem Jahr und über Arbeitsabläufe. Fangen wir mal aktuell an. Auf der Messe, ihr präsentiert eine ganze Reihe von Neuheiten, mehr als eine Handvoll. Und darunter ist auch eine Lokalisierung in einem Haus. Was ist das denn?
Ja, Stück Landet heißt das schöne Spiel. Ist eigentlich erschienen ursprünglich in einem kleinen schwedischen Verlag in Skandinavien. Stück Landet ist der schwedische Begriff für diese kleinen süßen Ferienhäuser, diese rot-weißen klassischen Holzhäuser, die sie sich gönnen, um am Wochenende aus der Stadt rauszufahren. Und so sieht auch die Schachtel aus. Also wir haben keine klassische Schachtel, sondern es ist eben tatsächlich ein Haus, also ein Hingucker. Vielleicht ein bisschen unelegant fürs klassische Spieleregal, aber optimalerweise nimmt man es halt direkt ins richtige Regal und dann passt das auch. Und ist, ich sag mal, im weitesten Sinne ein Area-Control-Spiel mit einer Kniffelmechanik. Also wir würfeln, aber wir würfeln nicht normale Würfel, sondern wir würfeln Häuser, kleine Holzhäuser. Und je nachdem, wie die landen, können wir halt das Brett unterschiedlich bestücken und versuchen uns da Mehrheiten zu erarbeiten und irgendwie möglichst geschickt einfach Punkte abzuräumen. Und das Ganze ist super kurzweilig und unterhaltsam.
Wer jetzt sagt, das kenne ich doch von MB, diese Würfelei mit den Schweinen, die man da früher hatte. Jo, das ist so ähnlich. Je nachdem, wie die Häuschen landen, muss man da was mitmachen. Aber man platziert sie auf einem Spielplan, auf verschiedenartigen gestalteten Spielplänen und versucht da Mehrheiten bzw. Flächen zuzustellen auf Kärtchen, die da unterwegs sind, auf Pub-Countern und dann eine Wertung zu erzielen. Ja, und die Häuser, an denen habt ihr auch noch ein bisschen nachgearbeitet, habe ich gehört. Die Originalhäuser waren halt Holzhäuser, aber ihr habt da als ein Verlag, der auch mit Holz umgeht, auch noch euch was einfallen lassen, damit man ein bisschen besser das erkennen kann, ne?
Ja, also ich sag mal, die Qualitätsstufe der Originalhäuser hat uns noch nicht so ganz getaugt und es war teilweise ein bisschen schwer zu erkennen, liegt das Haus jetzt auf der Seite oder auf dem Dach oder wie auch immer, was aber spielentscheidend ist. Dementsprechend haben wir noch eine kleine Nut auf der Unterseite eingefügt, an der man dann immer besser erkennen kann, okay, das und das ist jetzt gerade die Lage vom Haus.
Das ist immer gut, wenn man wie bei Haber eine eigene Produktion im Haus hat, ne?
Ja, also es macht einen Riesenspaß und es ist auch ein schönes Gefühl. Halt, die Produktion ist ja, wir sitzen quasi oben drüber. Das heißt, das, was wir oben uns ausdenken, wird durchgereicht und man sieht einfach den Prozess. Und da sind halt schöne Möglichkeiten, die da drin stecken, ne?
Ja. Als ich euch vor einem Jahr besucht habe, da kam Haber aus einer relativ schwierigen Situation. Ihr wart 2024 in der Insolvenz in Eigenregie. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter in der Summe über den Konzern gesehen musste gehen. Die Spiele Truppe ist einigermaßen zusammengeblieben. Ihr hattet da auch viel tief durchatmen müssen, was da alles passierte. Aber ihr habt neue Produkte rausgebracht. Ihr habt eine neue Optik rausgebracht für eure Produkte. Es waren alle nicht mehr alle Spiele komplett gelb. Es waren auch einige Familienspiele, die komplett anders aussahen. Es gab das Spiel Point of View mit mehreren Fortsetzungen. Sehr kreative Geschichte, wo man auf Wimmelbildern eine Fortsetzungsgeschichte erlebte, die man dann auch noch mit einer App, mit einer Audio-App verbunden hatte. Also sehr andere Spiele, sehr andere Spielideen. Ja, und jetzt guckt man so weiter, was noch so alles passiert. Und jetzt entdecken wir im letzten Herbst bei euch Nature, ein Spiel, was neu aufgelegt wurde, eine Lokalisierung. Und das geht in diesem Jahr so weiter. Was passiert da gerade bei Haber? Ändert sich jetzt alles? Oder ihr habt doch über 40 Spiele selber früher selbst gemacht, auch in der eigenen Produktion gehabt. Wie ist die weitere Ausrichtung bei euch im Verlag?
Ja, also ich sag mal so, Not macht in gewisser Weise ja auch erfinderisch, ne? Weil die Situation ist immer noch angespannt, das braucht man nicht leugnen. Und dementsprechend machen wir gerade in alle Richtungen einfach Felder auf, um zu gucken, was passiert. Und treffen da, glaube ich, aber auch einfach viele richtige Entscheidungen. Ich meine, mit Nature, das war jetzt einfach mal so für uns, ich sag mal, eine Stufe, die wir so vorher noch nicht hatten, und die Leute waren überrascht, aber es kommt erstaunlich gut an. Und da sind wir jetzt ja gerade an den ganzen Erweiterungen, an den Modulen dran. Zwei sind jetzt gelauncht, die letzten vier kommen dann in Essen, dann haben wir sie alle sechs und haben die ganze Bandbreite. Und ich meine, das hat uns natürlich dann auch so ein bisschen gezeigt, ja, funktioniert. Und dementsprechend haben wir uns jetzt die letzten Monate noch diverse andere potenzielle Kandidaten angeguckt und haben, wie ich finde, ein paar richtig schöne uns rausgesucht. Und auch, ich meine, das ist ja das eine, ein Spiel lokalisieren zu wollen. Du musst es dann ja auch noch bekommen. Es hat nicht bei allen geklappt, aber bei denen, die wir jetzt haben, finde ich, haben wir eine richtig schöne Zusammenstellung, und da freuen wir uns drauf. Und ja, genau.
Ja, ich habe gestaunt. Pressemitteilung kam da raus. Was erscheint noch in diesem Jahr? Zwei Spiele von Courier Board Games, dann hat man da von anderen Ländern noch Verlagen. Insgesamt fünf Spiele habt ihr angekündigt. Ein Zwei-Personen-Spiel, ein Kartenspiel, ein Mehrheitenspiel, Worker Placement, ein Kinderspiel. Da ist richtig was unterwegs. Das macht man dann zusätzlich zum eigenen Programm oder ersetzt das anderes Haber-Standardprogramm?
Ich würde sagen, optimalerweise würde man das wahrscheinlich ein bisschen ausgleichen. Im Moment sage ich es auch so ehrlich, wir packen das mal drauf. Aber man muss ja auch sagen, dass es ist ja auch nicht von ungefähr. Lokalisierungen sind ja auch bei anderen Verlagen mehr und mehr Thema. Es ist natürlich ein anderer Workload, der dahinter steht. Ein Spiel komplett von Grund auf selbst zu entwickeln, ist halt intensiver als eine Lokalisierung. Dafür nimmt man dann eben Abstriche in Kauf. Es ist dann nicht hundertprozentig vielleicht das Design, für das man sonst steht, aber irgendwo trifft man sich da halt. Und dann gucken wir mal, also wenn, ich sag mal, wenn wir da in Zukunft dann auch weiter so auf dem Pfad bleiben, dann wird das natürlich irgendwo dazu führen, dass wir das mal kompensieren müssen. Aber jetzt hauen wir erstmal raus und gucken, was passiert.
Ihr habt, das habt ihr mir damals erklärt, als ich euch besucht habe, dass ihr als Redaktion auch so ein bisschen in der Verantwortung seid für die Kollegen in der Produktion. Wer Haber noch nicht gesehen hat, da wird alles in der Regel selber gemacht. Es gibt, wird Holz wird hergestellt, es gibt Maschinen, die bohren Fräsungen und Löcher und Gewinde in Figuren. Das ist alles passgenau, es wird selber eingefärbt und gemacht. Das ist also eine eigene Spieleproduktion, die man da hat. Und ja, man hat mir gesagt, ihr seid effektiv mit eurer Arbeit ja auch dafür verantwortlich, dass die Produktion ausgelastet wird, weil wir hatten ja von der schwierigen Situation gesprochen, und die Kollegen unter euch quasi an den Maschinen haben dran gehangen, was da oben an Ideen produziert ist. Wenn man jetzt etwas lokalisiert, dann ist man ja meistens in einem Produktionsablauf drin, den der Lizenzgeber bestimmt, und der sagt, ich produziere da und da und ich lasse das machen. Was bedeutet das ganz konkret jetzt für den Standort und die Fertigung in Bad Rodach?
Ja. Also grundsätzlich ist natürlich erstmal so, dass die Lokalisierung trotzdem nur einen ganz kleinen Teil ausmachen von dem, was wir halt im Portfolio haben oder im Programmsortiment, wie auch immer. Und dann sind ja, ich meine, das ist vielen Leuten auch nicht bewusst, das kann man auch, glaube ich, nicht oft genug sagen. Bei uns steckt ja noch viel mehr dahinter. Wir haben ja mit der Firma Werfritz eine Möbelproduktion für Kitas und Schulen. Dann haben wir einen großen Bereich für Spielzeuge, also Holzspielzeug. Und dann haben wir eben die Holzteile für den Bereich Spiele. So, aber in der Reihenfolge würde ich mal sagen, ist auch der Umfang. Also wir machen da jetzt nicht den Großteil aus, aber natürlich hängen da auch diverse Arbeitsplätze dran. Nach wie vor ist der Anspruch, und das ist auch alltägliches Doing, dass halt im Bereich Kinderspiele, besonders meine ersten Spiele, ist es eigentlich kompletto machen wir das selber. Wenn halt das Spielmaterial den Rahmen sprengt, natürlich sind es andere Preise, ist aber auch eine andere Qualität. Wir haben gute Partner, vertrauensvolle Partner. Dann ja, muss man sich da auch nichts vormachen. Ab und zu muss man halt auch mal eine Entscheidung treffen und kann nicht alles selber machen. Wäre vielleicht auch vermessen, also gerade auch in heutigen Zeiten. Aber wir haben das im Blick und aktuell sind wir gut ausgelastet und das wollen wir auch weiter so sein. Und wenn dann aber eine Lokalisierung eben aus Asien oder sonst wo kommt, dann sei es so, dann ist das so. Zumal man auch sagen muss, von den Partnern, die wir da jetzt haben, mitunter machen wir dann auch, also es sind nicht zwingend immer deren Produktionskanäle, sondern auch da können wir mitunter Einfluss nehmen und einfach im Austausch und dann klappt das schon.
Ich habe eben ein paar Produkte angesprochen, die neu dazugekommen sind, wie Point of View etc. Das heißt also, wer es immer noch nicht gemerkt hat, Haber macht nicht nur Kinderspiele, sondern macht schon seit langem Familienspiele. Mit Nature ist man in einem Bereich, da geht man Richtung Kennerspiel. Von der Komplexität her, was sind das für Spiele, die jetzt im Herbst kommen? Wo sind die so angesiedelt von der Gewichtsklasse?
Ja, also mit The Mix gehen wir nochmal einen Schritt weiter als Nature. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon deutlich im Anspruch gehoben. Auch große Box, 1000 Teile drin, also 1000, ne? Aber weißt du, was ich meine? Und auch die Thematik, also da geht es darum, dass wir im Endeffekt Cocktails mixen. Also theoretisch ist Alkohol im Spiel, hätte man jetzt auch noch vor 2 Jahren wäre das undenkbar gewesen, das mit uns in Verbindung zu bringen.
Es gibt auch alkoholfreie Cocktails.
Ja, gibt es auch. Ja. Und ja, kommt vorbei in Essen. Ich glaube, der Plan ist schon, dass wir alkoholfreie Cocktails im Rahmen der Bewerbung von The Mix ausschenken. An dieser Stelle mal so ganz, ne?
Ist verstanden, danke. Ja.
So, und dann haben wir zum Beispiel die beiden Lokalisierungen Orbiter und Phantom of the Opera sind 2 Spielerspiele. Haben wir ja auch bis vor kurzem, war immer eine ganz klare Ansage, Haber macht keine 2-Personen-Spiele. Das ist jetzt quasi unser Aufschlag in dem Bereich. Sind 2 sehr coole Spiele, sind auch, ich würde sagen, es ist Familienspiel plus. Also sie sind, sind relativ leicht zugänglich, aber da steckt schon ordentlich was drin. Schön von der Ausstattung her und so. Also das ist so irgendwie der Bereich, in dem wir uns bewegen. Und das,
wie ist die Reaktion von Verlagen aus dem Ausland, wenn die sagen, da kommt Haber und die möchten jetzt lokalisieren? Was ist bei denen im Kopf? Wie seid ihr da aufgestellt? Oder sagen die einfach nur, ich möchte das und das in meinen Vertragsbedingungen erfüllt haben und wenn ihr das gewährleisten könnt, bekommt ihr das? Oder spielt das da auch rein, dass man ein relativ bekannter Verlag in Deutschland ist? Wie ist da so die Kontaktaufnahme in den letzten Monaten und Jahren gewesen?
Ja, also ich bin da ja nicht quasi aktiv an den Verhandlungen mit beteiligt und so, aber ich kriege es am Rande immer mit. Und grundsätzlich, fast alle Verlage sind sehr offen. Ich glaube, da profitieren wir ein bisschen noch von der Strahlkraft der Marke und des Namens. Also, ne, jeder kennt Haber, jeder weiß. Ich glaube, da haben die Verlage dann, verbinden damit auch eine gewisse Erwartungshaltung. Hoffen wir, dass wir dem gerecht werden. Bisher sind wir es geworden. Und also genau, und im Endeffekt würde ich sagen, auch da gibt es jede Bandbreite. Also es gibt Verlage, die haben Vertrauen, Schrägstrich, es ist ihnen nicht so wichtig. Am Ende, Hauptsache, es spielt, kommt Geld bei rum. Ja, man hat ja auch ein gewisses Grundvertrauen jetzt in Haber. Man wird schon davon ausgehen, dass wir das da nicht verholzen. Aber es gibt auch Verlage, die natürlich alles, und das ist ja auch grundsätzlich richtig und wichtig, finde ich, sich alles zeigen lassen, logischerweise, bevor wir irgendwas in Produktion geben und dann auch die Muster und so weiter. Total in Ordnung und am Ende sollen ja alle Seiten irgendwie damit zufrieden sein und nur so willst du ja auch irgendwie dann deine partnerschaftliche Beziehung da aufbauen. Ansonsten macht es ja keinen Sinn.
Sehr gut hat mir die Formulierung von dir gefallen, dass die nicht glauben, dass ihr bei Haber etwas verholzt. Also das, das rahmen wir uns jetzt mal ein, das kriegen wir vielleicht später nochmal raus. Reden wir noch darüber, wie die Aufnahmebereitschaft in den Läden, im Einzelhandel, im Vertrieb, über den Vertrieb ist. Wie kriegt man das jetzt auch noch als Haber da transportiert? Die haben vielleicht schon ein bisschen eher mitbekommen, dass ihr etwas anderes macht, außer Kinderspiele, dass etwas anderes ist. Aber jetzt kommt ihr mit so einem Schwungspiele. Ist das hilfreich, dass man so ein breites Sortiment hat? 2-Personen-Spiele, kleine Spiele, Kartenspiele, größere Spiele? Oder sagen die auch noch, oh, jetzt kommt ihr auch noch. Wie schwierig ist es, das auch noch unterzubringen?
Ja, also grundsätzlich ist natürlich erstmal für den Außendienst und so weiter ist es natürlich eine neue Herausforderung, aber so stehen wir alle die letzten Jahre vor vielen Herausforderungen. Also Wir haben natürlich jetzt erstmal die Leute teilweise geschult darauf hin, weil wenn du, ich sag mal, 20 Jahre mehr oder weniger nur mit Kinderspielen hausieren gegangen bist, dann ist das jetzt eine andere Nummer. Aber man weiß natürlich auch ungefähr, wer hat welche Klientel, wo braucht man es auch nicht oder wo ist es halt besonders interessant. Dann bereitet man sich entsprechend darauf vor. Das Schöne ist ja, dass das teilweise eben auch Titel sind, die in der Szene schon, also jetzt mein Beispiel Nature, da war einfach schon ein gewisser Bass, den konnten wir uns dann zunutze machen. Das heißt, du fängst mitunter nicht bei Null an und musst versuchen, irgendwas in die Regale zu bringen, sondern optimalerweise kennen die Händler schon, wissen schon und haben dann halt Interesse. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Wir fangen bei Lokalisierung ja nicht quasi bei Null an, ein Produkt, was keiner kennt, was wir jetzt bekannt machen wollen, sondern wenn wir es geschickt machen, suchen wir uns ja auch Titel, die spielerisch gut und wertvoll sind, aber die schon in der Szene zumindest einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, sodass man zumindest nicht bei Null anfängt, sondern irgendwo ein bisschen weiter oben.
Dann reden wir mal über die Messe in Essen noch. Also ihr habt ja jetzt so viele Lokalisierungen zusätzlich noch zu euren eigenen Spielen. Wie wird der Haberstand aussehen? Viele Leute vermitteln noch Haberstand. Noch, ja, das sind diese kleinen Stühle und die kleinen Tische, wo man relativ niedrig dran sitzt. Da kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie ein Expertenspiel oder ein Kennerspiel dran spielen. Macht ihr zwei Stände? Seid ihr in verschiedenen Hallen? Oder wo findet man und wie sieht Haber 2026 in Essen aus?
Also, ist tatsächlich eine gute Frage, weil zwei Stände zu haben schon, also seitdem ich bei Haber bin, immer wieder Thema war. Es ist nie dazu gekommen, es wird auch dieses Jahr nicht so sein. Also wir werden einen Stand haben. Wer den vor Augen hat, wir haben die letzten Jahre immer so einen großen Tower in der Mitte gehabt, aus Kuben und Holz. Den werden wir dieses Jahr nicht haben. Den Platz gewinnen wir, in Anführungsstrichen. Die Standgestaltung ist noch, also in den Grundzügen, aber wir werden eine relativ gute Zonierung schaffen, um die Leute für die Kinderspiele einzufangen und eine etwas andere Experience für die anderen Bereiche. Aber ja, en Detail. Aber auf jeden Fall wird der Stand anders aussehen als die letzten zwei, drei Jahre. Und er wird hoffentlich eben einfach alles so bedienen, wie wir uns das vorstellen.
Dann werden wir gespannt sein, ob der Obstgarten direkt neben The Mix stattfindet und es gibt Cocktails. Also es wird eine spannende Situation wieder, ein spannendes Jahr für Haber. Tade Precht hat uns das erklärt. Danke, dass du bei uns warst und dass du Zeit für uns hattest.
Ich danke dir.
So, und bevor wir jetzt zum Fazit und zur Bilanz und zur Ausschau auf die nächste Spiel doch mit unserem gemeinsamen Chef Tim vom Nostheide Verlag, bevor wir uns das anhören, wie du mit ihm auf der Messe gesprochen hast, würde mich ja noch interessieren, wie du es jetzt als aus Besuchersicht die Messe wahrgenommen hast. Natürlich bist du jetzt ein bisschen biased, natürlich, klar, weil du ja für den Nostheide Verlag arbeitest, aber trotzdem vielleicht so ein paar persönliche Eindrücke, was die Spiel doch für dich ausmacht.
Also wenn es sie nicht gäbe, müsste sie deshalb erfunden werden, weil ich in diesem Moment gerade die ganzen Neuheiten spielen kann, die ich in Nürnberg vielleicht nur gezeigt bekomme. Aber jetzt kann ich sie anfassen, ich kann sie ausprobieren, sie sind da. Das ist eine tolle Geschichte, sie sind komprimiert in einer großen Halle. Es ist die nicht besonders laut ist, man muss sich nicht anschreien, wo man einigermaßen gut durchkommt, wo man eigentlich immer auch einen Platz findet, entweder beim Verlag ist zu spielen oder in der gut sortierten Spieleausleihe. Da waren über 900 Plätze, wo man sich hinsetzen konnte und spielen konnte. Das heißt, man spielt wirklich sehr, sehr viel auf dieser Messe, lernt sehr, sehr viel Neues kennen und kriegt einfach einen sehr, sehr guten Überblick über die Neuheiten im Jahr, was ja gar nicht so einfach geworden ist bei den Mengen, die da unterwegs sind. Und das habe ich genutzt, weil ich in diesem Jahr aus persönlichen Gründen nicht in Nürnberg sein konnte, habe viel gespielt, habe zum Beispiel First Giants gespielt. Das hatte man bei Asmodee schon am Stand, ein neues Spiel von Space Cowboys. Da buddelt man Dinos aus und wenn man sie veröffentlichen will in seinem eigenen Museum, muss man da noch mit Bernstein bezahlen. Und das ist ein hübsch ausgestattetes, kleines, kompaktes Spiel, durchaus schon im gehobenen Familienbereich. Ich habe das da vor Ort komplett durchgespielt. Das hat mir ganz gut gefallen. Also da bin ich mal gespannt. Das werde ich nochmal weiter ausprobieren. Ich habe das zusammen mit Lars und Leander gespielt. Die hatten da auch ihren Spaß. Schöne Grüße an die beiden. Die haben mir noch eine nette Mail geschrieben. Die kennen übrigens unseren Podcast tatsächlich, Manuel.
Mhm.
Und die Kundschaft am Spieltisch getroffen und an der Stimme identifiziert worden.
Sehr schön.
Ach, es ist doch wunderbar. Und das Spiel war auch nett. Also das habe ich ausprobiert. Das Spiel kommt in 2 oder 3 Wochen in die Läden. Aber es gab schon eine Vorab Version in Dortmund, die konnte auch schon gekauft werden. Und dann bin ich so nichts ahnend an einen Spieltisch gekommen. Da hat ein Bekannter von mir gesagt, ach, das können wir uns doch mal angucken. Stars of Illumea. Ja, sah schön aus. So Pinktöne und Lilatöne und man ist im Weltall unterwegs, man ist eine Gottheit, das hat mich sehr angesprochen, das Thema, und man baut sich sozusagen Sternenbilder zusammen mit Handkarten, die man sehr clever aneinander basteln kann, und wenn man die dann passend ausspielt, gibt es dafür Punkte, und dann stellte ich fest, das Spiel war 3 Tage oder 4 Tage vorher erst rausgekommen bei Ornament Games, kleine Firma aus Deutschland, die das gemacht hat, sehr aufwendiges Spiel in einem sehr kleinen, kompakten Karton. Also man staunt, wie viele Karten man in so ein kleines, kompaktes Kästchen kriegen kann, während andere riesen Kartons machen. Und ja, das habe ich dann gespielt, eine Runde von Vieren. Habe gesagt, gleich, das muss ich mitnehmen, das muss ich dringend ausprobieren. Also da bin ich sehr gespannt und da müssen wir mal schauen, wie schnell man da durchkommt. Das wird dann sicherlich auch ein Kandidat sein, den wir dann in der Spielbox besprechen können. Eine Eigenentwicklung von den beiden Geschäftsinhabern Stefan Scheidweiler und Christian Peter Schäfer-Scheidweiler. Also da bin ich gespannt, was da alles drinsteckt. Aber da hatten wir mal gut beschäftigt, auch als Kennerspieler. Und das sah hübsch aus. Also von daher bin ich sehr gespannt, was das noch alles machen wird. Ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, aber ich habe große Lust, es weiterzuspielen. Und von daher, das ist einfach mal so 2 Ideen, was man da so alles antreffen konnte.
Gut, dann hören wir uns jetzt an dein Gespräch mit Tim, Geschäftsführer vom Nostheide Verlag.
So, es ist bereits Sonntagnachmittag auf der Spieldoch in Dortmund. Zeit, mal Bilanz zu ziehen. Und das mache ich natürlich mit meinem Chef, denn der Nostheide Verlag gibt nicht nur die Spielbox heraus und ist verantwortlich für den Spielbox-Podcast, sondern er veranstaltet auch die Spieldochmessen in Dortmund und in Friedrichshafen. Wir sind in Dortmund auf der Messe. Hallo Tim, wie seid ihr zufrieden?
Hi Stefan, wir sind wirklich absolut super zufrieden. Also es ist voll, aber eben auch nicht zu voll. Nehmen wir mal den Samstag ein bisschen raus, der war natürlich ein bisschen voller. Aber wir sind super zufrieden, das Publikum ist einfach genial, jeder kann was spielen, jeder kann ausprobieren. Ich habe eigentlich auch nur Positives von den Ausstellern gehört. Es sieht stark danach aus, dass wir einen neuen Rekord haben, eigentlich ist es schon fix. Gehe davon aus, dass wir Richtung 18.000 Besucher gehen, letztes Jahr hatten wir 17.000, also dementsprechend sind wir super zufrieden.
Ja, war gut voll, aber nie zu voll, also wir haben noch Platz in den Gängen, man kam noch immer überall durch, und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch, dass es die Möglichkeit gibt, viel zu spielen, denn es eine Besonderheit dieser Messen ist ja auch, dass es eine große Spielfläche gibt. Und die ist in diesem Jahr ja ziemlich groß gewesen. Wie groß war die?
Ja, also wir haben 1000 Quadratmeter da hinten extra abgetrennt für den Spielebereich. Und anfangs hatten wir noch, also am Donnerstag beim Aufbau hatten wir 700 Stühle aufgestellt oder 700 Plätze eben, so wie letztes Jahr auch schon. Und dann haben wir schon gemerkt, das wird nicht reichen. Wir bauen nochmal nach und jetzt haben wir da knappe 900 Plätze. Zusätzlich haben wir noch für dieses Jahr sogar auch im Foyer nochmal Tische aufgebaut. Das waren auch nochmal 100 Plätze, einfach nur, um mal eine Ruhezone auch noch zu haben. Und so wie ich das sehe, wurde das auch sehr gut angenommen.
So, am Samstag macht es zapp, da waren die alle zu. Heute am Sonntag dauert das ein bisschen länger, also bis dann auch wirklich relativ viel belegt war. Also wer einen Tipp braucht, der nicht unbedingt am Samstag kommen will, der hat am Sonntag die Möglichkeit, hier ein bisschen mehr Platz zu haben und einen Spieltisch zu finden. Und es gibt eine Spielausleihe mit den aktuellen Sachen. Weil ja, was passiert denn jetzt im kommenden Jahr, wenn ihr meldet, schon vor der Messe, alle Ausstellerplätze sind belegt, die Halle ist voll. Da hinten habt ihr halt diese große Fläche mit 1000 Quadratmetern, da könnte man jetzt natürlich auch noch Stände verkaufen und was draufstellen, aber dann wäre die Spielfläche weg. Deswegen habt ihr schon mal gesagt, ihr überlegt, in eine weitere Halle dazuzunehmen. Wie ist denn da der aktuelle Stand des Überlegens?
Ja eben, also wir werden die Spielfläche niemals aufgeben, das ist Kern unserer Messe einfach, weil ja jeder spielen soll. Ja, wir sind jetzt in Verhandlungen mit der Messe Dortmund aktuell wegen einer weiteren Halle. Es sieht auch sehr stark danach aus. Ich meine, wir haben bei den Ausstellern auch schon eine Warteliste, die wir dieses Jahr nicht zulassen konnten. Kommt aber natürlich trotzdem drauf an, weil es ist noch nichts fix. Wer kommt noch alles dazu? Welcher Aussteller? Welcher möchte vergrößern? Weil ganz ehrlich, nur dann funktioniert es auch, dass wir in eine zweite Halle gehen. Sollte es aber so sein, dann kann ich auch jetzt schon sagen, dass die Spielausleihe nochmal größer wird.
Also es wird nicht gespart am Platz, sondern es kommt noch was dazu. Und das wäre dann, welche Halle käme dazu? Wir sind jetzt gerade in Halle 4 hier in Dortmund. Welche sollte dann dazu kommen?
Genau, es wäre dann nochmal die Halle 7. Die ist direkt angrenzend. Also man kann sowohl über den Innenhof rübergehen, als auch über durch einen Hallenweg nochmal. Also ist direkt um die Ecke.
Da wäre dann wie viel Platz mehr?
Das ist noch fraglich. Da sind wir, wie gesagt, noch in den Verhandlungen. Das werden wir noch sehen, aber es wird auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück dazukommen.
Gut, dann haben wir das auch besprochen. Also bei der Spieldoch in Dortmund geht es weiter im nächsten Jahr, Anfang April, richtig?
Genau, 9. bis 11. April haben wir nächstes Jahr wieder die Spieldoch in Dortmund.
Aber wir sollten nicht vergessen, es gibt noch eine weitere Messe, die stattfindet in diesem Jahr. Das ist die Spieldoch in Friedrichshafen am Bodensee. Die ist in Sommerferien über 2 Tage. Wie unterscheidet sich die Messe von der Dortmunder Messe?
Ja, also die ist nochmal, also ganz klar, die ist kleiner, die ist ungefähr die Hälfte von Dortmund. Nochmal, würde ich sagen, nochmal familiärer. Aber wir haben dort genauso eine Spieleausleihe, auch einen Riesenplatz mit 700 Plätzen. Wir haben auch dort einige Aussteller oder ja, auch vor allem von den Großen eben auch dabei. Das heißt, und was vor allem noch dabei ist, ist noch im Foyer gibt es dort nochmal Großspiele oder auch zum Beispiel Ravensburger hatte bis jetzt immer ein Riesenpuzzle dabei, wo dann alle Besucher sich also mitgespielt haben oder mitgepuzzelt haben. Das war immer ein 18.000-Teile-Puzzle und das wird immer versucht natürlich während der Messe dann fertig zu bekommen.
Wer dabei sein will, Termin ist 20. bis 21. Juni, also perfektes Timing für einen Sommerausflug oder einen Sommerferienausflug. Und ich glaube, es gibt auch, für die, die es noch nicht wissen, es gibt da auch Fährbetrieb über den Bodensee und Busse, die da hinfahren.
Genau, eben. Also wir haben ja extra, weil wir auch viele Schweizer Besucher haben, haben wir extra für dieses Jahr auch wieder Samstag und Sonntag den MX-Bus. Also sprich, das ist ein Bus, in den alle Besucher kostenlos zur Messe kommen können.
Also 20. bis 21. Juni Spieldoch-Messe in Friedrichshafen und dann im nächsten April wieder hier in Dortmund. Da gibt es dann wieder die ganzen Frühjahrsneuheiten, die wir ausprobiert haben und über die wir demnächst auch in der Spielbox berichten werden. Dankeschön, Tim.
Dankeschön, Stefan.
So, das war unser Vor-Ort-Interview-Special von der Spieldoch in Dortmund mit dem PD-Verlag, mit dem Feuerland-Verlag, mit Haber und mit Tim Nostheide und natürlich mit dir, Stefan. Und dann sag uns doch noch, was davon kommt ins nächste Heft oder sind da komplett andere Themen drin?
Nein, das Heft haben wir
ja
schon.
Das aktuelle Heft meine ich natürlich, das war ja vorher logisch.
Das haben wir ja schon vorher gedruckt, haben wir das ja schon, aber da sind wir auch aktuell. Also wir haben eine Rezension zu Propolis, das ist das neue Alea-Spiel, was gerade herausgekommen ist. Wir haben unter anderem Divan in der Rezension, Spiel bei auch von bei Asmodee im Vertrieb. Wir haben Tal der Gnobe, Landgut, wir sprechen über Tech-Team, Luthier. Ja, wird das eigentlich ausgesprochen? Der Geigenbauer, der Instrumentenbauer, Lucia, ja, okay, das ist gar nicht so einfach. Und wir haben im Heft dann natürlich auch noch Porträts zweier sehr spannender Menschen. Zum Beispiel David Turzi wird interviewt, oder mit David Turzi gibt es ein kleines Porträt von dem Kollegen Andreas Becker, der so ein bisschen über die Komplexität in Spielen spricht und wie er Spiele entwickelt und wie er so, was ihm da wichtig ist und die ganze Sache, ganze Themen, Solo-Modus, wie kommt man da drauf, dass er mittlerweile mit einem Team zusammenarbeitet. Und eingerahmt wird das mit Rezensionen zu Keyside und Star Trek Captain's Chair, wo auch ein gewisser Manuel Fritsch als Captain der Sternenflotte unterwegs ist. In diesem,
ja, ein aufstrebender Jungstar, der Spielbox.
Ja, also, ja. Also zwei Rezensionen zu Spielen von David Turzi und es gibt auch eine aktuelle Rezension zum Spiel Kreaturenkarawane von Ryan Lockhart, denn zudem gibt es auch ein großes Porträt, dem Illustrator, Firmenchef und Autor von Red Raven Games aus Utah, da hat Sibylle Beithill ein sehr spannendes Porträt geschrieben und da gibt es sehr, sehr viel dann nachzulegen, lesen und traurige Nachricht halt, erreichte uns ganz kurz vor Druckbeginn. Wir haben es dann so gerade eben noch geschafft, einen Nachruf unterzubringen. Einer der ganz großen Spieleautoren ist leider nicht mehr unter uns. Es geht um den Mann, um Reinhold Wittig, der Mann, der in Göttingen praktisch sein Leben, sein Berufsleben verbracht hat. Spieleautor, Künstler, Allrounder. Er hat sehr, sehr viele Sachen in der Spielebranche angestoßen. Neben der Tatsache, dass er über 200 Brettspiele rausgebracht hat, hat das Göttinger Spieleautorenertreffen praktisch erfunden. Die Bierdeckel-Proklamation, die viel immer wieder rausgeholt wird von den Autoren, die auf einem Bierdeckel unterschrieben haben, wir geben kein Spiel mehr an einen Verlag, der unseren Namen nicht oben drauf schreibt auf den Karton. Auch eine Reinhold Wittig-Geschichte. Der Mann ist Künstler gewesen. Er hat mit verschiedensten Materialien gearbeitet, was zu Designerprojekten und Ausstellungsstücken in der Innenstadt von Göttingen geführt hat, zu einem Planetenweg. Er hat so viele Dinge getan und diese Kreativität hat er immer wieder in Brettspiele reintransportiert. Wenn man da einen Karton aufmachte, man wunderte sich immer, was da für ein Material drin war. Es war unglaublich. Über 200 Spiele wurden immer wieder in den letzten 20, 30 Jahren auch in der Spielbox beschrieben. Alle 3 Jahre gab es eine Werkshow, wo immer gesagt wurde, was hat dieser Mann eigentlich noch alles erfunden? Und das zeigt, welche besondere Stellung Reinhold Wittig hatte. Er ist am 11. April im Alter von 89 Jahren gestorben und Ja, da haben wir dann auch nochmal einen Nachruf in der aktuellen Spielbox, denn das hat der Reinhold Wittig einfach verdient, denn er hat uns so, über so viele Jahre, Jahrzehnte mit enorm innovativen, ungewöhnlichen Spielideen und Spielmaterialien versorgt. Das war für die Spielbox immer ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner und ein sehr, sehr wichtiger Mensch, über den man immer wieder berichten konnte und einfach musste. Und jetzt ist er leider nicht mehr da. Und das ist eine traurige Nachricht, aber so ist es. Er ist 89 Jahre alt geworden und es gibt noch ein paar Spiele von ihm. Ein paar sind teilweise bei Junikisch, bei Abaku-Spiele untergekommen, einige Materialien auch. Das alles findet man in der aktuellen Spielbox, das kann man nachlesen. Das Heft ist in der vergangenen Woche ausgeliefert worden und ja, das ist so das Leseangebot, was wir in der Ausgabe 2 2026 haben.
Sehr schön. Sowohl digital als natürlich auch in Print lesbar. In der wunderschönen App könnt ihr das auch digital und dort findet ihr auch unseren Podcast. Nur ein kleiner Hinweis an der Stelle. Dann die Rückschau. Wir befinden uns im Jahr 1996 in Heft 2.
Ganz plötzlich. 2096, ja.
2096. Zeitreise nach vorne wäre doch auch mal eine schöne Rubrik.
Das wäre
1996. Meine Kinder verdrehen immer die Augen, wenn meine Frau oder ich anfangen, irgendwas von 1900 zu erzählen, dann gucken die immer, als würden wir irgendwie Vorkriegsgeschichten erzählen. Aber ja, 1996 ist tatsächlich schon so lange her. Da war ich gerade noch in der Schulzeit, kurz vor meinem Abitur. Was war da in der Spielbox los?
Das kann ich deshalb sagen, weil ich war seit einem Jahr Abonnent der Spielbox. Ich habe hier das Heft, was ich mit meinem alten Aufkleber, da wo ich damals noch gewohnt habe, habe ich bekommen. Seite 2, Anzeige El Grande. Keiner wusste, ein paar Monate später wird es das neue Spiel des Jahres werden. Weiter blättern, die nächste Anzeige. Da darfst du jetzt gleich mal raten, Manuel. Wer hat diese Anzeige geschaltet? Es wurden 3 Sammelkartenspiele inseriert. Mittelerde, Star Trek Next Generation und Star Wars Card Game. Und wir sind ihre zuverlässigen Partner in Sachen Sammelkartenspiele. Da kommst du genauso wenig drauf, wie ich eben auf den Spieltitel.
Carta Mundi oder so, keine Ahnung.
Karstadt und Hertie.
Geil.
Das müssen wir den Älteren erklären, was Karstadt war. Die heißen heute, die Reste davon heißen heute noch Galeria Kaufhof und den viel Älteren werden sich noch erinnern, was Hertie war. Das war auch mal eine Kaufhauskette. Jo, die hatten damals nicht nur Spielwarenabteilung, sondern die sind dann auch bei Sammelkartenspielen eingestiegen und haben tatsächlich eine Anzeige in der Spielbox, eine ganzseitige geschaltet. Mittelerde, das Sammelkartenspiel, ist tatsächlich auch besprochen worden in der aktuellen Ausgabe, die sehr heterogen ist. Dreiteilige Serie über Bridge wird fortgesetzt. Es gibt eine Information zum tatsächlich Erweiterungsset zu Siedler von Catan für 5 und 6 Spieler. Wir erinnern uns, am Anfang ging es nur zu viert und bis zu 4 Spielern und Catan war ja erst im Jahr vorher Spiel des Jahres geworden. So lange ist das schon her. Das gab es nicht schon immer, das Spiel. Das gab es seit 31 Jahren. Ja, und dann gab es da interessante Nachrichten, zum Beispiel zu Ravensburger. Ravensburger hat FX Schmied übernommen, eine Spielemarke, die Vereinigten Münchner Spielkartenfabriken. Da hatte man vorher 26%, jetzt hat man 74%, die restlichen 74% auch noch übernommen. Zitat: Die Marke FX Schmied behält ihre Eigenständigkeit, die Vielfalt des Programms bleibt erhalten. Jo, hat nicht lange gedauert, danach hieß das Label dann FX, da erschienen dann so ein paar Sachen wie Bluff oder später dann auch wurde da in diese Marke dann auch integriert, zum Beispiel Torres. Man wusste also nie so genau, wo das eigentlich hin sollte. Es gab dann nachher so eine Pyramide, Familienspiel Ravensburger, darüber FX, so das Spiel für jüngere Erwachsene und oben drüber zur Krönung Alea. Das war dann 4 Jahre später so die Produktsortierung, die man hatte. Aber damals im Jahr 96 in der Spielbox können wir sehen, sollte FX die Eigenständigkeit behalten. Hat nicht ganz so lange gedauert von der Ansage. Neue Rezensionen hatten wir da auch drin. Das Spiel Vegas, das kennst du sicherlich, Manuel.
Mhm.
Aber nicht das von 96, oder?
Wahrscheinlich nicht, aber könnte sein, dass ich es damals gespielt habe. Aber mit El Grande bin ich ja wieder so richtig eingestiegen nach Siedler.
Okay.
Also Vegas habe ich sicherlich gespielt damals, aber also keine Erinnerung mehr drin.
An Vegas denken wir alle, an die Version von Rüdiger Dorn, die 2011 nominiert war zum Spiel des Jahres. Das Spiel heißt jetzt Las Vegas mittlerweile bei Alea. Nein, das alte Vegas von 96 ist von Rainer Knizia. Da würfelt man sich, läuft man über einen Plan in Casinos und versucht an verschiedenen Casinotischen so zu würfeln, dass man dort Chips hinlegen kann und dort eine Mehrheit gewinnt. Und die tragende Person dieses Spiels ist Mary Chip. Da kann ich mich deswegen so super dran erinnern, die hat mich lange Jahre begleitet, weil Ravensburger hat tatsächlich als Gimmick eine Münze für den Einkaufswagen, die gab es damals schon, die haben sie herausgebracht, die konnte man so an seinen Schlüsselbund klipsen und da war Mary Chip drauf. Da habe ich irgendwann mal irgendwo beim Marktkauf oder Edeka habe ich dann mal diesen Chip vergessen, ich weiß es nicht, aber die hat mich lange Jahre begleitet und ansonsten, die Noten sind eher durchwachsen bei diesem Spiel und Edwin Ruschitzka, der auch heute noch für die Spielbox schreibt, der sagt dann so, mein Gott, so ein Riesenkarton für einen mittelgroßen Spielplan, eine Handvoll Chips, 4 Figuren, 3 Würfel und 40 Karten, die man vorher noch auseinander trennen muss, ist das ein satter Preis.
Oh Gott.
50 Mark kostete Vegas.
Die Karten musste man auseinander trennen.
Ja, die musste man auseinanderreißen. Also es war offenkundig eher eine günstige Produktion. Das Spiel hat sich nicht lange gehalten, im Gegensatz zu dem Spiel auf der nächsten Seite. Müh und mehr von Doris und Frank. Das Spiel ist gerade jetzt, glaube ich, wieder bei Heidelberg Games nochmal neu aufgelegt worden. Ein Stichspiel-Klassiker, der Teamstichspiel nicht revolutioniert hat, aber eine neue Dimension da reingebracht. Ich liebe es immer noch. Und das Spiel kriegt dann damals in der Spielbox sehr, sehr gute Noten. Und wenn man dann mal noch so ein bisschen blättert, dann landet man bei Abti Post, einem sehr turbulenten Wettlaufspiel bei Goldsieber. Das war ja noch eine recht junge Marke. Da hat es der Verlag dann wirklich geschafft, diesen Würfelautomaten, den er da gebaut hat, als Orkanspender zu bezeichnen. Man muss das jetzt sagen, es ist ein Wettfliegen mit Flugzeugen um einen Plan und da kann es mal windig werden. Deswegen gab es einen Orkanspender. Das haben sich damals nicht allzu viele getraut, solche Sprüche zu klopfen. Venice Connection ist erschienen, ein Spiel, das später dann einen Sonderpreis für die schöne Gestaltung bekommen hat. Ein Zwei-Personen-Spiel. Wir haben mit dem Team von 3-Magier-Spiele ja vor 2 Ausgaben, glaube ich, gesprochen und Venice Connection war ein 2-Personen-Spiel von Alex Randolph und das Besondere daran war, dass das Ganze auf einem Spezialpapier aus venezianischen Algen gedruckt worden ist. So schöne Sachen gab es damals, 96. Heutzutage wow. Ist das wahrscheinlich alles überhaupt nicht mehr finanzierbar. Und dann müssen wir nochmal einen schönen Gruß nach Hamburg schicken zu Knut Michael Wolf. Der hat mal wieder zugeschlagen, hat uns das zum einen wieder näher gebracht, ein Computerspiel, auch das gab es damals in der Spielbox, The 11th Hour, da läuft man durch das Gebäude. Guck mal, das kennst du noch. Da läuft man herum und muss Rätsel lösen. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch laufen sollte auf dem Rechner, denn es wird empfohlen, Herstellerangabe, ein Arbeitsspeicher von 8 MB RAM. Das könnte knapp
werden. Ja. Ja, vor allem das CD-ROM-Laufwerk habe ich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, das DVD-Laufwerk.
Und es müsste ein Zweifach-CD-ROM-Laufwerk sein.
Ja, Zweifach-CD sogar.
Das hat Knut alles natürlich sauber reingeschrieben, was man da für technische Sachen brauchte. Und ein bisschen weiter hinten hat er uns dann nochmal eine Geschichte geschrieben, wie man denn im Internet über Spiele kommuniziert und hat dann gesagt, Internet in dem Sinne gab es 96 ja noch nicht so und es war alles sehr, sehr teuer. Über die Kosten des Internets hatte ich schon mal in einer früheren Podcast-Folge etwas gesagt, hatte Knut auch geschrieben und man kommunizierte über Newsbretter, das heißt also man abonnierte ein Brett, lud sich den ganzen Textkram, Bilder gab es da kaum, runter, guckte, was man dazu schreiben wollte, schrieb das alles auf und lud es dann wieder hoch in möglichst kurzen Sessions, weil es sehr, sehr teuer war, mit dem Akustikkoppler das Ganze da irgendwie ins Netz reinzupumpen. So war die Kommunikation damals, aber wir haben auch miteinander gesprochen über Spiele im Netz und Knut nennt da die spannendsten Adressen, wo denn am meisten los ist und wo man was über neue Spiele erfahren kann, weil es das ja im Netz sonst nicht gab. Später hat er das dann auf seiner Seite KMW Spielplatz und auf Spielbox.de natürlich zur Perfektion getrieben und wir sind alle perfekt informiert zu den Messen gefahren. So war das damals. Es gab noch ein Fantasy-Spiel, ein
Ganz
Rollenspiel.
Ganz kurz, witzige Anekdote zu The 11th Hour. Das war die Fortsetzung von The Seventh Guest und das hat gerade eben in der Videospielwelt einen Remake angekündigt bekommen. Also wahrscheinlich wird dann dieses 11th Hour auch demnächst bei Erfolg nochmal neu aufgelegt. Also die ganzen alten Sachen kommen wieder, nicht nur in der Videospielwelt, nicht nur in der Brettspielwelt, auch in der Videospielwelt gibt es immer wieder die alten Schinken, die dann neu aufgelegt werden.
ja, dann empfehle ich einfach Rezensionsmuster auch an den Kollegen in Hamburg zu schicken. Dann kann er sich dann das nochmal damit beschäftigen und vergleichen. Der hat bestimmt noch einen alten Rechner, wo das alte Ding auch noch läuft, dann kann das nicht vergleichen. So, dann haben wir ein wunderschönes Spiel hier. Power, Plüsch und Plunder. Also man muss nicht nur immer böse sich auf die Nase hauen mit irgendwelchen Dungeons und so, man kann das auch machen mit Stofftieren, die herumlaufen. Und ich habe deswegen bleibende Erinnerungen an dieses Spiel, weil unsere Spielleiterin, die da sagte damals, es gebe als Belohnung Kekse. Und wenn man sich besonders kuscheltierkonform verhält, bekäme man auch Kekse. Ich habe gut gegessen an dem Abend. Ich habe mich also kuscheltierkonform verhalten. Und es war eine sehr angenehme Geschichte, da mal herumzulaufen und als Plüschtier Abenteuer zu erleben. Rezension zu Mittelerde habe ich schon gesagt. Es gibt tatsächlich eine Filmbesprechung zu Toy Story. So alt ist der Film schon. Mhm. Und natürlich musste darüber gesprochen werden, dass da der Film unterwegs ist und leider auch ein wesentlich schlechtere Produkte im Brettspielbereich, als man das heutzutage gewohnt ist. Da wurde sehr einfach das Thema genommen, ein paar Bilder genommen, da wurde was zusammengebacken und das kriegt korrekterweise da gesagt in unserem Heft, das war so nicht in Ordnung. Und wenn man jetzt noch ganz nach hinten blättert, viele kleine kurze Kritiken sind da drin. Der Verein Spiel des Jahres, Manuel, hat seinen Haushaltsbericht eingereicht.
96.
Ja, also wir können ja gleich nochmal vergleichen. Ich sage nochmal gleich was zu Ravensburger. Aber damals hatte der Verein 351.000 D-Mark zur Verfügung und die Ausgaben beliefen sich auf 387.000 D-Mark. Ich weiß nicht, was alleine eure Veranstaltung in Berlin mit Streaming und Bühne und mittlerweile kostet, aber das waren die Beträge, mit denen man vor 30 Jahren hantiert hat. Und wurde das auch noch so veröffentlicht? Das macht ja heute, glaube ich, nicht mehr, ne? In der Detailliertheit.
Kann man einfach auf der Webseite gucken. Wir geben auf jeden Fall Zahlen bekannt, wie viel Fördergelder wir ausschütten und so weiter und so fort. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, also von daher.
Weil ich eben über Ravensburger sprach, noch mal zum Vergleich, wie gesagt, 1996. 365 Millionen betrug dann der kumulierte Umsatz, den Ravensburger und FX Spiel zusammen hatten, in Geld, also in D-Mark. Und heute sind sie, für 2025 haben sie gemeldet, bei einem Umsatzrückgang von 6% 744 Millionen Euro. Das Ganze natürlich dann 30 Jahre später und mit einem wesentlich höheren Anteil aus dem Ausland, wo Ravensburger macht ja die Hälfte seines Umsatzes locker mit Ausland. Also so hat sich die Welt in den letzten 30 Jahren geändert. Also eine interessante Zeitreise ist die Spielbox 2 1996. Wer mag, ich weiß, viele Abonnenten haben komplett die Spielbox zu Hause, kann da mal reinkommen. Ein spannendes, sehr, sehr unterschiedliches, ein sehr, sehr spannendes Heft mit sehr, sehr unterschiedlichen Themen. Also mir hat Spaß gemacht, mal wieder drin zu blättern.
Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet auch virtuell Spaß beim Mitblättern. Das war's für heute mit dem Spielboxcast Ausgabe 34. Und wir hören uns nächsten Monat wieder, natürlich wie üblich, mit News, Interviews und Ausblicke in aktuelle Hefte und Vorschauen. Vielleicht auch wieder mit ein paar Spieleindrücken. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.